Ich muss Ihnen ja ein Geständnis machen, ich bin geschädigt, und zwar podiumsdiskussionsgeschädigt, also nahezu verstört manchmal von Podiumsdiskussionen, obwohl die ja, also manche vielleicht die Welt verändern oder Revolutionen auslösen und so. Das können wir aber nicht bieten, weil es ja keine Podiumsdiskussion ist. Es ist ja eine nette Plauderei hier im Salon, wir sind bewusst nicht auf dieses Podium gegangen. Ursprünglich wollten wir uns in diese Couch und Sessel setzen, aber da hätten Sie uns gar nicht gesehen. Wir wollen heute plaudern, streiten, voneinander was erfahren, uns austauschen und irgendwie ins Gespräch kommen. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir uns dann alle einig sind. Das ist ja vielleicht auch nicht das Ziel. Aber wir können heute einen schönen Abend haben und ich freue mich auch auf Ihre Beteiligung. Wer ist hier angereist? Also Lena Gorelick aus München direkt angereist. Schön, dass Sie da sind. Schriftstellerin und Journalistin, hat schon 6 Bücher geschrieben. Ich war vorhin beim Zählen ein bisschen, sie musste selbst zählen, wusste nicht aus dem Stand, wie viele Bücher sie geschrieben hat. Eins von denen heißt, Sie können aber gut Deutsch, warum ich nicht mehr dankbar sein will, dass ich hier leben darf und Toleranz nicht weiterhilft. Das wäre beinahe nicht zu dem Buch gekommen. Das lag ja irgendwie in der Ecke. Und warum Sie das dann doch weitergeschrieben haben, das werden wir erfahren. Ich freue mich, dass Mark Terkesidis angereist ist, also er lebt in Berlin, ist aber aus Stuttgart angereist und er ist Journalist, Autor, Migrationsforscher, Psychologe und Radiomacher. Das finde ich sehr gut. Zum Radiomachen kommt er in letzter Zeit wahrscheinlich nicht mehr so sehr. Schön, dass Sie da sind. Ihre Bücher zähle ich jetzt auch nicht auf. Ich freue mich, dass Medina Yilmaz da ist. Sie ist Dolmetscherin und frisch gebackene Staatswissenschaftlerin. Heute hat sie ihr Diplom bestanden mit 1,8. Ganz. Und trotzdem sie direkt aus der transsibirischen Eisenbahn mit einer Erkältung und leichtem Fieber ist sie trotzdem hier und wird uns unsere Geschichten erzählen, auf die ich mich schon freue. Was heißt freue? Sind manchmal bittere Geschichten, aber sie nimmt sie irgendwie mit Humor. Das finde ich ganz beeindruckend. Udo Götze ist da, aus Dresden hierher gekommen, also vor einigen Jahren. Er ist Dezernent, ist 10 Jahre her, naja, dauert manchmal, bis man ankommt, ne? Das merkt es im eigenen Leib. Dezernent für Bürgerservice und Sicherheit und er ist eine Kombination Jurist und Matrose. Ist nicht falsch. Also Seefahrer und Jurist, ich glaube, diese Kombination, die sucht seinesgleichen. Gibt's schon, aber nicht so häufig. Was sie in der Verwaltung, was sie dahin verschlagen hat und wie sie unsere Gesellschaft definieren möchten, was sie für Wertvorstellungen haben, das wollen sie mit mir besprechen, mit uns besprechen, darauf freue ich mich auch. Lena Gorelick, dieses Buch wäre beinahe nicht zustande gekommen. Sie hatten irgendwie keine Lust, ein Sachbuch zu schreiben. Das war nicht so ihr Ding. Und dann gab's ein Erlebnis oder es gab ein paar Ereignisse, wo Sie gesagt haben, jetzt muss ich es gerade machen. Warum?
Ich fange mal damit an, wie ich angefangen habe, das Buch überhaupt zu schreiben. Ich schreibe eigentlich Romane und mache sehr viele Lesungen quer durch Deutschland und habe dann festgestellt, dass egal über welche Themen ich geschrieben habe, ich immer wieder auf die Themen, die dieses Buch behandelt, nämlich, und ich schmeiß jetzt diese Begriffe einfach mal in den Raum, auch wenn ich die nicht alle mag, aber Integration und Migration und als was fühlen sie sich, ich wurde immer wieder damit konfrontiert und zwar egal in welchem Zusammenhang. Also ein plakatives Beispiel wäre vielleicht, ich habe meine Kurzgeschichte geschrieben für so ein Band, für so eine Anthologie mit Weihnachtsgeschichten und dann gab es eine Lesung daraus, wo mehrere Autoren gelesen haben und meine Geschichte spielte in der Nähe von München am Starnberger See bei Familie Müller und es ging um die Weihnachtsgans und das gab also niemanden, der nicht wie Familie Müller seit 100 Jahren am Starnberger See lebte. Und dann war die Lesung vorbei und die erste Frage an mich war, wie russisch ich mich eigentlich fühle. Und ich dachte, ich komme da einfach nicht raus. Es ist egal, was ich mache. Und dann dachte ich, ich schreibe jetzt mal alles, was ich zu dem Thema zu sagen habe, auf. Und dann sind wir vielleicht mit dem Thema durch. Und dann so nach 100 Seiten habe ich festgestellt, dass das mit dem Sachbuch so eine Angelegenheit ist, weil ich eigentlich gerne Dinge erfinde. Deswegen Romanautorin und man das bei einem Sachbuch ja nicht soll. Und deswegen habe ich es beiseite gelegt. So kam es zum Beiseitelegen. Und zum Wiederanfangen kam es, das Buch sieht ja so ein bisschen vom Cover aus wie so ein anderes Buch, das erschienen ist vor einigen Jahren. Und als eben dieses andere Buch erschienen ist, nämlich das von Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab, hat mich das Buch selbst, aber die Diskussion, die daraufhin entflammte und die Art, wie diese Diskussion geführt wurde, wahnsinnig beschäftigt und mitgenommen und ich habe dann ich war dann wie süchtig. Ich habe alles gelesen und gesehen und gehört, was es an Diskussionen gab, und habe dann irgendwann mal gedacht, ich setze mich jetzt in den Zug und fahre jetzt mal, ich hatte glaube ich 2,5 Wochen durch Deutschland, und spreche mal mit allen möglichen Leuten an sehr vielen, sehr unterschiedlichen Orten darüber, wie sie sich gerade fühlen. Und das habe ich gemacht, und dann, als ich wieder zurückkam mit vielen Eindrücken und Gesprächfetzen und Gedanken, habe ich den Rest geschrieben.
Das haben Sie geschrieben, das liest sich gut, das Buch. Und letztes Sachbuch, oder sagen Sie das?
Das ist das letzte Sachbuch meines Lebens, kann man so sagen, ja.
Das ist, nichts ist definitiv. Herr Terkesidis, Sie haben eine Sache gesagt, wo ich erstmal zusammengezuckt bin, also oder eine Frage gestellt, ob der Rassismus zu Deutschland gehört, sei eine überflüssige Frage. Dachte ich, ich stelle mal die Frage trotzdem. Sie sagen, der Rassismus gehört zum normalen Funktionieren der Gesellschaft, in der wir leben. Und Sie wollen es gerne als moralfreie Debatte führen. Wieso gehört der Rassismus zu Deutschland?
Ja, ich habe das natürlich extra so formuliert, damit es möglichst schockierend wirkt. Ich meine, in den meisten europäischen Ländern ist es so, und ähnlich auch vor allen Dingen in der englischsprachigen Welt, dass das Wort Rassismus eigentlich eins ist, das man normal benutzen kann, ohne dass es direkt zu einer moralischen Katastrophe führt. In der Bundesrepublik ist das immer anders gewesen. Da hat man den Begriff Rassismus immer mit dem Nationalsozialismus in Verbindung gebracht, und dann kommt man natürlich direkt in ein Fahrwasser, wo man denkt, naja, so schlimm sind die Sachen, die hier passieren, natürlich nicht. Und außerdem hat man dann sozusagen sofort so eine Störung im moralischen Selbstbild und geht auf Abwehr. Wenn man aber jetzt sozusagen den Begriff einfach mal entmoralisiert sozusagen und ein strukturelles Problem aufwirft, dann stellt man fest, dass eigentlich alle repräsentativen Untersuchungen in der Bundesrepublik dann über die etwas verharmlosenden Sonderkonstruktionen wie Ausländerfeindlichkeit oder Fremdenfeindlichkeit zeigen, dass eine Mehrheit der Bevölkerung sogenannte Vorurteile hat. Mehrheit der Bevölkerung, zeigen alle diese Untersuchungen. Das ist graduell natürlich sehr unterschiedlich. Es geht von Leuten, die geschlossen rechtsextremes Weltbild haben, bis zu Leuten, die nur wenige Momente darin haben. Also das heißt, man muss da nicht immer Bösartigkeit unterstellen. Aber ich gehe sozusagen in dem Moment eher davon aus, es gibt sowas in der Gesellschaft wie rassistische Wissensbestände, und die gehören sozusagen zum normalen Funktionieren der Gesellschaft dazu, wie genauso wie bestimmte institutionelle Diskriminierungen zur Gesellschaft dazu. Und damit komme ich erstmal weiter, damit habe ich sozusagen ein Problem, was ich politisch bearbeiten kann. Diese rassistischen Wissensbestände, habe ich jetzt schon gesagt, sind nicht immer sozusagen bösartig, ja, also weil es ist auch menschlich, allzu menschlich sozusagen zu stereotypisieren. Es geht in erster Linie darum, dass sie nicht bearbeitet werden in der Gesellschaft, ja, sondern dass sozusagen immer eine Abwehr da ist, eine Verharmlosung da ist, die sagt, nee, das gibt es bei uns eigentlich nicht wirklich. Und gerade die Angelegenheit mit dem nationalsozialistischen Untergrund und die Reaktionen der Sicherheitsbehörden darauf haben das auch nochmal ganz klar gezeigt, dass es sozusagen Wahrnehmungsroutinen gibt, die man durchaus als institutionellen Rassismus qualifizieren kann.
Sie nennen das rassistisches Wissen oder kollektive Wissensbestände. Das versuchen Sie wertfrei zu sehen. So, wenn ich es richtig verstehe, ist das in uns allen irgendwie drin als abgespeichertes Wissen. Auch wenn man sagt, nee, ich bin da kein Rassist, ich bin doch tolerant und ich bin doch liberal, ich doch nicht und so. Steckt das irgendwie drin? Verstehe ich das richtig?
Naja, was heißt, steckt das irgendwie drin? Ja, also es steckt natürlich nicht einfach nur drin. Ja, also irgendwie so Leute, ich meine, klar, psychologisch gesehen versucht man sozusagen die Welt zu vereinfachen. Ja, man schafft sich Kategorien, um nicht damit konfrontiert zu sein, immer alles jeweils zu differenzieren zu müssen. Aber es gibt natürlich auch eine Grundlage dafür. Ja, also Leute, die nach Deutschland gekommen sind als sogenannte Gastarbeiter, haben einen Prozess durchlaufen, den man als Unterschichtung bezeichnet. Ja, also das heißt, die sind nicht in alle Segmente des Arbeitsmarktes eingewandert, sondern die sind in ganz bestimmte Segmente des Arbeitsmarktes eingewandert, nämlich haben unqualifizierte Industriearbeit verrichtet. Und dafür sind sie auch angeworben worden. Zu dem Zeitpunkt, wo Leute nach Deutschland gekommen sind, wurden diese Jobs bereits sozusagen als Ausländerjobs bezeichnet. Ja, und eigentlich ist damit ein Unterschied in die Welt gekommen, der irgendwie erklärt werden muss, weil eigentlich ist dieser Unterschied in der demokratischen Gesellschaft nicht vorgesehen, dass es Leute gibt, die in bestimmten Segmenten des Arbeitsmarktes arbeiten. Und dann fangen diese Wissensbestände an, sich zu bilden darüber, um dieses Phänomen zu erklären und dann am Ende auch zu legitimieren. Ja, das ist sozusagen der Ablauf, der da stattfindet. Menschlich, allzu menschlich, ja, in dem Sinne, dass man sagen kann, von allen Themen, wovon wir nicht wirklich was verstehen, ja, greifen wir auf sozusagen herrschende Wissensbestände zurück, auf das, was Leute einem erzählen, auf das, was wir aus den Medien wissen, darüber hat Frau Gorelick ja auch geschrieben. Und die Medien haben natürlich eine ganz bestimmte Perspektive, die sagen hauptsächlich, Migration ist ein Problem, sozusagen. Und dieses, das sozusagen, das Wissen Wissen über Migration in der Bundesrepublik ist wahnsinnig gering. Es gibt kaum ein Thema, bei dem sozusagen die Wissensbestände von Experten und die Wissensbestände von Laien so weit auseinanderklaffen wie bei diesem Thema. Also das heißt, es wird im Grunde immer auf abstraktes Wissen zurückgegriffen.
Können Sie das
noch eine Bemerkung, wenn einer sagt, ich bin ja kein Rassist, aber, dann weiß ich ganz genau, was kommt.
Also das typische Aber. Können Sie das bestätigen, Frau Gorelick, dass das Wissen über Migration, über Rassismus gering ist? Haben Sie das auch feststellen können?
Ja, das würde ich auch so genauso sehen. Und das ist, man nimmt, oder die meisten Menschen nehmen ihr Wissen ja aus den Medien, und die Medien haben zwei Bilder, nämlich, und von denen eins das vorherrschendere ist, aber eins ist das Kriminellen, das Problem Ausländers, und das andere ist, dann zeigt man ab und zu irgendwelche, ich nenne sie Vorzeige-Ausländer, die dann in eine Talkshow eingeladen werden, wo sonst alle nur mit deutschen Namen sitzen, und dann gibt es aber den einen Ausländer, der es geschafft hat, und dem kann man dann über den Kopf streichen und sagen, patsch, patsch, gut gemacht, bist ein braver Ausländer. Und das sind, und dazwischen sozusagen diesen Alltag, diese Realität, die gang und gäbe ist, die wird ja nicht gezeigt. Und die meisten Menschen nehmen ihr Wissen tatsächlich aus den Medien und machen sich nicht die Mühe, sich da noch zu informieren.
Sie schreiben von der Hitliste sogar der Ausländer, der Beliebten, ne? Also abgesehen von den Nützlichen und Nichtsnützlichen. Also die,
ja, nützlich und nicht nützlich ist ja seitens der Politik. Das ist also vor allem bestimmter Parteien, die dann das aus wirtschaftlicher Sicht sehen. Aber in den Köpfen der Menschen gibt es so eine Hitliste. Also wenn jetzt jemand sagt, ich komme aus Finnland oder Norwegen oder Schweden, cool. Ist das interessant. Südamerika kann auch sehr interessant sein, wenn man zum Beispiel Salsa tanzt und dann kommt jemand aus Argentinien. Das ist sehr interessant. Wenn man jetzt Türkei sagt, Russland sagt, arabische Länder sagt, dann ist das eher weiter unten angesiedelt, um das mal gelinde auszudrücken.
Dann haben Sie beschrieben, dass ja bei den Griechen das dann auch sich geändert hat.
Bei den Griechen hat es sich wahnsinnig geändert. Das war ja, also gerade in bestimmten Schichten, in Schichten des Bildungsbürgertums, also A, kann man sowieso in Griechenland ja Urlaub machen und alles ist schön und es gibt frischen Fisch und Sonne und Meer. Und dann im Bildungsbürgertum war das natürlich schon auch immer das Land der Philosophen und man wusste ganz viel über die Antike und ist ganz viel in irgendwelche Glyptotheken gegangen. Bis dann die Krise kam, dann war man natürlich auch wahnsinnig gut informiert über die Krise und dann hatte Griechenland plötzlich ein völlig anderes Bild.
Weil wir ja für die Griechen zahlen, ne? So einfach scheint es zu sein. Es zieht sich so ein leichter Sarkasmus durch das Buch, den ich ja gern habe, aber der sicher nicht immer auf Gegenliebe gestoßen ist. Haben auch Leute gesagt, Mensch, warum machst du denn das so sarkastisch und so böse?
Ja, also es gab ganz viele, die gesagt haben, ich soll mich nicht so, es ging glaube ich weniger um den Tonfall, sondern um den Inhalt, aber ich soll mich jetzt mal nicht so anstellen. Und also es gab, an dem Titel haben sich zum Beispiel ganz viele aufgehängt, sie können aber gut Deutsch, warum man das nicht einfach als Kompliment nehmen könne, warum man sich nicht einfach bedanken könne für das Kompliment, habe ich zum Beispiel ganz oft gehört.
Also für Sie ist das irgendwie, weil Sie schreiben ja, warum ich nicht mehr dankbar sein will, dass ich hier leben darf und Toleranz nicht weiterhilft. Mit der Toleranz ist so eine Sache, oder?
Na, Toleranz ist einfach, also auch wenn man jetzt den Begriff als solchen nimmt und den herleitet aus dem Lateinischen, heißt es ja so viel wie dulden. Das heißt, Toleranz ist ein sehr hierarchiebesetzter Begriff. Das heißt, ich bin jetzt mal so nett, dir zu erlauben, obwohl du aus Griechenland, Italien, Türkei etc. kommst, hier zu sein. Und ich bin ein wahnsinnig guter, offener, weltoffener Mensch und deswegen darfst du so sein, wie du bist, auch wenn ich es ein bisschen komisch finde. Das ist das, was Toleranz für mich ist und das ist keine Gleichberechtigung.
Medina Yilmaz, habe ich schon gratuliert zum Diplom, ja, habe ich schon gemacht, ne? Du bist aus Berlin hergekommen, bist im Wedding geboren und bist dann in den Osten rübergemacht, der Liebe wegen und des Studiums und der Arbeit wegen und bist seit wie vielen Jahren in Erfurt?
Seit drei Jahren. Genau.
Wie war dein Ankommen hier in Erfurt?
Also mein Ankommen war so, dass ich zum Beispiel von meiner Nachbarin dadurch begrüßt worden bin, als ich sie gefragt habe, ich habe bei ihr geklingelt und gefragt, ob sie mir denn nicht ihre Putzfrau vermitteln könne, weil ich von dem Vermieter erfahren habe, sie habe eine.
Wegen zwei Wohnungen in Berlin gependelt.
Genau,
zwischen,
ja, ne? Also beziehungsweise, ja, wir haben die Wohnung renoviert und wir haben halt ein bisschen Unterstützung gebraucht. War ihr Satz, also ohne Kommentar, ohne Hallo zu sagen oder sonstiges so, welche vernünftige deutsche Putzfrau würde denn bei einer Ausländerin putzen gehen? Das war erstmal mein Ankommen in Erfurt. Ja. Zwei Wochen später habe ich in den Schlagzeilen erfahren, NSU-Trio wurde aufgedeckt. Ich dachte, oh mein Gott, wo bin ich hier nur angekommen?
Jetzt lächelst du ja noch, aber damals hatte ich das schon sehr verletzt und du warst kurz davor zu sagen, ich packe meine Koffer, oder hattest du schon
gepackt? Nein, das damals nicht. Damals nein, nicht. Das war eine andere, also das war dann viel später. Ich muss sagen, ich habe auch davor, bevor ich nach Erfurt gezogen bin, habe ich auch schon ein Jahr in Breitenbrunn gelebt, genau, im Erzgebirge. Habe ich auch schon mal gelebt und war schon ein bisschen immun quasi. Ja, wenn ich das mal so sagen darf. Und habe dann immer auch mit vielen Vorurteilen zu kämpfen gehabt, auch meinen Freunden gegenüber, die dann gesagt haben, bist du denn wahnsinnig, ziehst nach Thüringen und da laufen doch nur Nazis auf der Straße, ja, so ungefähr. Und das ist doch gefährlich. Das hat sich nicht bewahrheitet. Aber man macht hier mehr Erfahrungen, diskriminierende Erfahrungen schon eher. Und selbst wenn man die brave Ausländerin ist, ja, als dass ich mich ja nicht sehe, macht man hin und wieder auch Erfahrungen, die einem wehtun können. Wann ich sozusagen Erfurt verlassen wollte, das ist gar nicht so lange her. War dieses Jahr, nachdem sich mein Mann hier selbstständig gemacht hatte und ich dann als die Ausländerin sich über die deutschen Nachbarn beschwert habe, weil sie nach 22 Uhr laute Musik anhatten, ja, und die Polizei gerufen habe. Vorher Polizei gleich Schutz, ja, immer so Assoziation. Und es kamen zwei Polizisten, der eine wirklich sehr souverän, sehr nett, und hab den Fall dargestellt und hab erzählt, was so passiert mit den Nachbarn etc. pp. Und nachdem der Kollege sich umgedreht hat, hat dann der andere Polizist mir mit Mimik und Gestik, ja, und mit Lippenbewegungen klar gemacht, du bist ein mieses Stück. Und ich war müde, ich konnte nicht schlafen, weil meine Nachbarn laut waren. Und dann kommt, also es war eigentlich eine harmlose Geschichte, dann kommt aber der Polizist, ja, der mir meinen kompletten Schlaf wegnimmt und mich erstmal sozusagen zum Erschüttern bringt und so weit, dass ich am nächsten Tag meine Sachen gepackt habe und gesagt habe, hallo, ich gehe. Ja, weil was wäre meine Sicherheit gewährleistet, wenn der Polizist wegen einer anderen Sache quasi dahin gekommen wäre? Und hab dann ein paar Anwälte angerufen, die dann gesagt haben, naja, du kannst nichts machen, weil ist ja nur Mimik und Gestik, du kannst es nicht beweisen, ja, nicht bezeugen, es ist schwierig. Ich habe dennoch nicht locker gelassen, habe dann mich mit dem Professor Lai in Verbindung gesetzt, der bei der Extremismusprävention, und der hat sich das notiert. Und aber solche und ähnliche Erfahrungen macht man hier, ja. Und heißt nicht hier, dass das Thüringen-spezifisch ist. Aber ich mache hier die Erfahrungen mehr, als dass ich sie in Berlin gemacht habe. Ich habe hier gerade so ein Déjà-vu, weil die Probleme, die ich vor 20 Jahren in Berlin, das habe ich auch Lena gesagt, die ich vor 20 Jahren in Berlin durchgemacht habe, die wiederholen sich jetzt gerade hier und das ist nicht angenehm. In Berlin spricht man mittlerweile darüber, ob Integration der richtige Begriff ist, ja, und ob man vielleicht auch diesen Begriff gar nicht anwendet, um miteinander oder ein Miteinander zu finden. Und hier wird noch über die Ausländer gesprochen. Ich werde als die Ausländerin wahrgenommen.
Weil Sie aus Berlin kommen, ne?
Ja, unter anderem.
Herr Götze, wenn Sie sowas hören, im Vorgespräch haben wir darüber geplaudert, was denn so das Thema dieser Runde sein könnte. Sie haben gesagt, ja, ich möchte darüber reden, wie sich unsere Gesellschaft definiert, was die Grundwerte sind. Wenn Sie jetzt solche Geschichten hören, die ja auch kein Einzelfall sind, ist das schon ein struktureller Rassismus? Was ist das für Sie?
Es ist eine Art struktureller Rassismus, selbstverständlich. Also da hat auch Herr Tergesi das Recht, das kann man in der Gesellschaft nicht wegdiskutieren, soll man auch nicht beschönigen. Ich meine, ich sitze hier für die Verwaltung, ja.
Und nicht nur.
Nicht nur für die Verwaltung, aber gut, das ist mein Job, ja. Ich habe auch die Verwaltung zu vertreten und habe das auch zu verantworten, was im Zweifel jeder einzelne Mitarbeiter dort, wie er seine Arbeit verrichtet. Und da gehören solche Sachen natürlich dazu. Ja, das gehört, das ist bei den Polizeibeamten ähnlich, wenn sie von denen so angesprochen werden, dann gibt es Vorgesetzte, die müssen sich zwingend mit diesen Verhaltensweisen beschäftigen, denn das ist ja nicht die Vorgabe. Ja, die Verwaltung, die hat sich im Rahmen des Rechts zu bewegen und das kennen wir alle. Da gibt es einen Artikel 3, also niemand darf aufgrund seiner Herkunft, seines Geschlechts, seiner Rasse etc. diskriminiert werden. Das ist die Basis unseres Zusammenlebens.
ist. Ja, und das ist auch mein Anspruch, den ich an die Verwaltungsmitarbeiter habe, dass sie sich entsprechend verhalten. Nichtsdestotrotz ist das natürlich ein Querschnitt der Bevölkerung. Ja, also Sie können das nicht ausschließen. Es ist natürlich ganz schwer, dann darauf mit entsprechenden arbeitsrechtlichen Konsequenzen etc. zu reagieren, wenn man es nicht beweisen kann. Also man verliert sich dann in endlosen Streitigkeiten. Aber wie gesagt, also meine politische Verantwortung ist es, die Verwaltung von diesen Verhaltensweisen freizuhalten. Ja. Und daneben hatten wir uns selbstverständlich darüber unterhalten, dass unser Thema eigentlich eine Wertediskussion in unserer Gesellschaft ist. Also die verändert sich jeden Tag. Sie haben recht, also hier in den östlichen Bundesländern ist man noch nicht so weit wie in Berlin. Also Berlin ist schon aufgrund der schieren Größe dieser Stadt ja mit Erfurt nur sehr schwer zu vergleichen. Dort finden Sie eine ganz andere Kultur, dort haben Sie eine ganz andere Bevölkerung, ja, die sich anders zusammensetzt. Können wir uns ja drüber unterhalten. Aber ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass man sich quasi um Jahre zurückgesetzt fühlt.
Bevor wir mal zu den Institutionen, zur Verwaltung vielleicht kommen, nochmal zu Ihnen ganz persönlich. Haben Sie schon Erfahrungen mit Diskriminierung gemacht? Sie hatten ja das Glück, seit 86 durften Sie zur See fahren in die weite Welt und sind dann 91 zurück. Und haben Sie, als Sie außerhalb von Deutschland waren, schon Diskriminierung erfahren? Kennen Sie das Gefühl?
Also die als Ostdeutscher haben Sie selbstverständlich Diskriminierung erfahren. Also die haben Sie schon in Ungarn erfahren. Ja, also da hat sich das Wohlwollen Ihres Gegenübers nach der Währung gerichtet. Also wenn Sie mit Ostgeld bezahlt haben, war das nicht so doll. Ja, wenn Sie dort die D-Mark auf den Tisch legen konnten, war das schon, also das Entgegenkommen ein ganz anderes. Also das sieht man schon, wie auch das Geld die Verhaltensweisen bestimmt hat. Und das Putzige ist ja, dass die Ostdeutschen diese Erfahrung in Größenordnung gemacht haben, dass sie sich aber trotzdem nicht besser verhalten. Also sobald sie dann, oder als sie die D-Mark bekommen haben, ja, brauchte man bloß nach Tschechien fahren und das war ja das blanke Grauen. Also wenn man das mitverfolgen konnte, wie sich dort die Deutschen dann aufgeführt haben, ja, mit der neuen Währung. Ja gut, es gab dann noch ein paar Extrembeispiele. Also ich war auch während des ersten Irakkrieges noch als Matrose in Pakistan und bin dort auch mit einem Kollegen mit dem Taxi in ein Viertel gefahren. Ja, und dort wurden wir dann auch aufgrund unseres Aussehens, wir waren halt die Feinde, von Kindern angegriffen. Ja. Die kamen da mit riesen Zaunslatten auf uns zugerannt und die Erwachsenen standen alle drin rum. Also die hätten uns dort auch zusammengeschlagen, ganz locker. Unser pakistanischer Taxifahrer hat uns dann quasi gerettet. Wir sind ins Taxi und davon gefahren.
Lina, weil wir gerade von Ostdeutschen sprechen, Sie haben ein lustiges Taxi-Erlebnis, was Sie mir erzählt haben, das möchte ich nochmal hören.
Ja, ich war irgendwie Anfang 20 und bin ein Taxi in Düsseldorf eingestiegen und dann haben wir uns so unterhalten über Arbeit, Taxifahren etc. pp. Und dann meinte er, ja, hat alles schlimmer und die Gelder haben abgenommen und alles wegen den Ossis, ja, die Ostdeutschen. Und ich muss sagen, da sind Sie mir lieber. So, Sie Ausländer, Sie sind mir lieber als die Ostdeutschen. Das habe ich damals so nicht verstanden, weil ich wusste, dass eine Mauer gefallen ist, ja, so mein Geschichtswissen damals, aber so die Verhältnisse Ost und West habe ich dann wirklich erst danach quasi im Nachhinein auch verstehen können, aber ich meine, klar, seine Diskriminierung dachte ich mir, oh ja, danke, ich fühle mich geehrt und immerhin bin ich so die bessere, beziehungsweise die Vorzugsperson, genau.
Herr Terkesidis, wenn wir jetzt über dieses Thema sprechen, greift da überhaupt das Wort Rassismus noch oder muss man da nicht ein anderes Wort finden? Diskriminierung, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, trifft das Wort Rassismus da noch zu, wenn man das Thema eingrenzen will?
Ja, habe ich ja schon gesagt. Also, ich benutze den Begriff, aber ich meine, das wär jetzt eine lange begriffliche Diskussion, okay, darüber, ob wir lieber gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit sagen. Also ich mag es nicht so sehr, aber ja, okay. Das würde jetzt sehr in die wissenschaftlichen Fragen einsteigen. Also kann ich machen, aber...
Dann lassen wir das. Dann konfrontiere ich Sie noch mit einem weiteren Zitat. Ja. Wir leben in einem furchtbaren neofeudalen System im deutschsprachigen Raum. Und dieses furchtbare neofeudale System ist schlimmer als der Neoliberalismus. So hart?
Naja, das Problem war, also das vor dem Hintergrund stattgefunden, dass man, wenn ich mir die linken Diskussionen der letzten 20 Jahre angucke, dann haben die sich immer darum gehandelt, in Deutschland würde demnächst der Neoliberalismus in Reinkultur kommen. Wir befinden uns auf dem Weg direkt zurück in den Manchester-Kapitalismus und so weiter und so weiter. Und ich glaube, dass das der deutschen Realität nicht unbedingt gerecht wird. Also dieser Begriff neofeudal ist einer, der mir im Fall des Falles besser gefällt, weil ich denke, und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, dass in Deutschland sozusagen soziale Seilschaften sehr stark darüber entscheiden, was man im Leben wird oder was man nicht wird. Das bedeutet, wenn ich mir das Schulsystem angucke, da ist es jahrzehntelang im Grunde so gewesen, dass der Familienhintergrund darüber entscheidet, ob man höhere Bildung Ausbildung bekommt oder nicht. Also an der Entscheidungsstelle Schule, Grundschule, weiterführende Schulen war es so, dass Kinder mit Migrationshintergrund im Grunde ganz selbstverständlich aussortiert worden sind auf die niederen Schulformen. Im Grunde immer mit der Begründung, ja, das kannst du nicht schaffen auf dem Gymnasium. Und selbst bei guten Noten wurde das gesagt, das kannst du nicht schaffen auf dem Gymnasium. Und das hing damit zusammen, dass man gesagt hat, auf dem Gymnasium müssen die Eltern sozusagen den Kindern helfen. Und bei einer Familie mit Migrationshintergrund ist man grundsätzlich davon ausgegangen, dass diese Familie irgendwie dysfunktional ist, ja, also Defizite aufweist, sodass die Eltern genau diese Hilfe nicht leisten können. Es gibt da extrem normative Vorstellungen. Und das findet man im Grunde sozusagen durchweg in der Gesellschaft, die im Grunde von so einer Art Stahlgeruch beherrscht wird. Ja, das ist keine Leistungsgesellschaft in dem Sinne, sondern das hängt ganz stark daran, was die Eltern mal gemacht haben oder welche sozialen Seilschaften oder welche sozialen Beziehungen man vorweisen kann. Und Leute mit Migrationshintergrund sind halt Leute, die im Grunde sozusagen keine so weit zurückreichenden Seilschaften vorzuweisen haben. Und das ist dann der Moment, an dem Diskriminierung auch einsetzt. Ja? Das hat auch mit sozialer Herkunft natürlich zu tun.
Frau Gorelick, wie war das bei Ihnen? Sie sind mit 11 angekommen, in einem kleinen, glaube ich, schwäbischen Dorf. Das war wahrscheinlich
eine Kleinstadt.
Kleinstadt, ne? Aber war schon dann ein Kulturschock von damals noch Leningrad oder war es schon?
Nee, genau, es war schon Petersburg. Aber auf jeden Fall war es Petersburg versus schwäbische Kleinstadt.
Das war hart und das hätte nicht unbedingt so gut laufen müssen oder können mit Ihrem Bildungsweg. Hat es dann an Einzelpersonen gelegen oder wie?
Ja, es war tatsächlich so. Also ich würde sagen, es war der Einsatz meiner Eltern, und tatsächlich hatte ich das Glück, aus einer Familie zu kommen, wo Bildung eine extreme wichtige Rolle spielte. Und ich war 11 und ich wurde erstmal zurückgestuft auf die Grundschule und dann sollte ich in so eine Ausländerklasse, das hieß damals so, kommen. Da wurden alle Ausländerkinder reingesteckt, damit sie schön voneinander das falsche Deutsch lernen. Und meine Mutter hat dann ich weiß noch, dass ich das ohne irgendwas zu verstehen, aber als extrem peinlich empfand. Meine Mutter hat tatsächlich die Schulrektorin dann angebettelt, dass ich in eine deutsche Klasse komme und dadurch sozusagen schneller Deutsch lerne. Und ich habe dann aber zum Beispiel, und ich war dann erstmal irgendwie 2-3 Monate in der Klasse und es hat sich einfach de facto keiner um mich gekümmert und die haben mir auch nicht zugetraut und sich aber auch nicht versucht, sich mit mir zu beschäftigen. Und dann musste ich die 4. Klasse wiederholen und hatte tatsächlich das Glück, auf einen Lehrer zu treffen, der sich ein bisschen Mühe mit mir gegeben hat und habe dann aber genau diese Erfahrung gemacht, nämlich dass ich dann nach Abschluss der 4. Klasse eine Gymnasialempfehlung hatte und eine andere Lehrerin auf mich zukam und sagte irgendwie, sie würde mir jetzt nicht empfehlen, mit meinem Durchschnitt von, weiß ich nicht, 1, sonst was aufs Gymnasium zu gehen, weil auf der Realschule wäre ich jetzt als jemand, der aus einem anderen Land kommt, viel besser aufgehoben. Und als ich dann sagte, ich gehe trotzdem aufs Gymnasium, sagte sie, dann soll ich mich aber zumindest darauf einstellen, dass ich da jetzt nicht die 1er bekommen würde, sondern dann eher zu den Schlechteren gehöre. Und dann wird's, wenn ich dann in der 7. Klasse dann wieder zurückgestuft werde auf die Realschule, wird's wahrscheinlich schwieriger, als wenn ich jetzt direkt auf die Realschule gehen würde.
Haben Sie sich denn auch stigmatisiert gefühlt, weil Sie waren ja dann, haben Sie so mal beschrieben, so eine Vorzeigekaninchen, irgendwie die Vorzeigejüdin, die dann plötzlich über Holocaust und jüdische Feiertage und alles berichten musste, obwohl Sie ja selber gar keine Ahnung davon hatten. War das für Sie schwierig, so in diese Rolle reingedrängt zu werden? Oder haben Sie?
Ach, man wurde in so viele verschiedene Rollen reingedrängt, dass es von allen Seiten schwierig war. Also das war jetzt nicht das Spezielle, aber es ist natürlich für ein Kind, das sowieso sich ja komplett neu orientieren muss, eine neue Sprache lernen muss, auch neue Codes, auch diese ganzen Kinderspiele. Ich wusste die Hälfte der Zeit nicht, was die mit mir spielen wollten, lernen muss, sich dann sozusagen noch Außenzuschreibungen, wie zum Beispiel eine Jüdin macht das und das oder jemand aus Russland macht das und das. Damit zurechtzukommen, hat es jetzt nicht einfacher gemacht, aber gehört zum Prozess wahrscheinlich dazu.
Wie sind Sie zum Schreiben gekommen?
Ich habe schon immer geschrieben. Also ich habe schon, bevor ich nach Deutschland kam, ich habe als Kind immer Geschichten erfunden. Ich habe relativ früh lesen gelernt und war seitdem so ein Freak-Kind, wenn meine Eltern gesagt haben, geh auf den Hof zum Spielen, habe ich immer ein Buch dabei gehabt, habe mich auf dem Spielplatz neben die Omas gesetzt und gelesen und habe immer Geschichten erfunden, die musste dann immer regelmäßig zum Schulpsychologen, weil ich immer erzählt habe, dass mich Außerirdische entführt hätten oder einmal habe ich eine Weile wohl erzählt, dass ich irgendwie 7 kleinere Geschwister hätte, deswegen könnten sich meine Eltern nicht um mich kümmern, etc. Und irgendwann mal habe ich dann angefangen, produktiverweise diese Geschichten aufzuschreiben und dann irgendwann mal habe ich sie dann auf Deutsch geschrieben.
Wollen wir zu Ihrem nicht geliebten Sachbuch?
Ich mag das Sachbuch, ich mag nur nicht Sachbücher schreiben.
Ach so, das ist was anderes. Da geht es um diese Integrationsberichte und da haben Sie schöne, also ich glaube der 8. Bericht zur Lage von Ausländerinnen und Ausländern in Deutschland, da haben Sie diese schönen Begriffe gefunden, die Integrationspolitik, Integrationsplan, Integrationsmonitoring, Integrationsindikatorenbericht, Integrationsförderung, Integrationsfonds, Integrationskurse, Integrationsvereinbarung und so weiter. Das geht jetzt noch ewig weiter, Integrationsgipfel und so weiter. Und Sie sagen, als Höhepunkt solcher Begriffsbildungen, die sind nichts weiter als Staffage. Wieso das?
Na, weil ich, also wenn man sich jetzt zum Beispiel so einen Bericht anguckt, dann ist von all diesen Dingen die Rede, also es ist ein ganzer Absatz mit diesen Begriffen und ich habe noch nicht mal alle aufgelistet. Ich habe dann einfach das Wort Integration ins Suchfeld eingegeben und es waren über 40 Begriffe, die mit Integration anfangen. Und wenn man sich den Bericht aber inhaltlich durchliest, dann ist, also geht's eigentlich nur darum, dass man sich vornimmt, zu einem nächsten Zeitpunkt, der dann wahrscheinlich 2 oder 3 Jahre im Voraus gesetzt wird, irgendwas Neues vorzunehmen. Also es ist nicht von konkreten Handlungen oder von konkreten Dingen die Rede, die passieren werden, sondern man nimmt sich nur vor, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt über etwas nachgedacht zu haben, was eventuell passieren könnte.
Das heißt, Staffage bedeutet das nicht?
Wenn man einen sehr langen Bericht mit sehr vielen solchen Begriffen schreibt, dann kann man das Gefühl vermitteln, dass man etwas getan hat.
Das Wort Integration, das ist ja schon, also Medina, du hast es schon beschrieben, das ist ja die Frage, ist Integration das richtige Wort, ist vielleicht nicht Inklusion das viel bessere Wort, jetzt über die Worte kann man sich streiten, aber die Idee, dass Menschen, die aus einer anderen Kultur sind, anders sind oder hierher kommen, auch die Gesellschaft verändern, ist das eigentlich die Idee, jetzt mal so aus staatswissenschaftlicher Sicht?
Dass Sie, also nochmal die Frage, du sagst, dass Sie die Gesellschaft verändern und deshalb Integration von daher
möglicherweise nicht der richtige Begriff ist?
Ja, auf gar keinen Fall. Also ich halte von dem Begriff so nichts. Wenn Integration, dann ist Integration ein gemeinsamer Prozess. Dann, ich meine, klar muss man sich in dem jeweiligen Land an die Gesetze und so weiter halten. Das hat aber nichts mit Integration zu tun. In vielen anderen Ländern sind die Gesetze auch nicht anders. Ja, sage ich jetzt einfach mal, es gibt Unterschiede, aber im Grunde genommen ist das für mich nicht so, es ist eben, Integration ist für viele der Begriff, dass man zum braven Ausländer wird, ja, dass man halt nur dann ist es Integration, aber wenn der Ali in der Schule nicht mitmacht und Probleme hat, ja, dann ist er nicht gut integriert, aber wenn der Tim sich in der Klasse nicht gut benimmt, dann hat er einen schlechten Tag.
Oder ADS.
Ja, oder so. ADHS kann auch,
ja. Ja, das Problem fängt ja schon da an, wenn jemand Ali heißt. Also selbst wenn Ali ganz brav ist und Einser hat, hat Ali möglicherweise Probleme, weil Ali nicht Tim heißt.
Die Namen scheinen ja auch ein Problem zu sein, Herr Terkesidis. Also ich habe da die Erfahrung gemacht, also von meiner Tochter, der Freund, die haben eine Wohnung gesucht, der hat einen französisch klingenden Namen in schönen Baden-Württemberg und dann hat der Makler gesagt, ist das denn ein Deutscher? Wieso? Also das heißt, man kann schon, wenn man den falschen Namen hat, schon Probleme kriegen?
Ja, unbedingt. Ich meine, es gibt ja eine schöne Untersuchung der Universität in Oldenburg, die Lehrer darauf befragt haben, was sie mit bestimmten Namen assoziieren. Und da stellte sich heraus, dass der Name Kevin bei Lehrern automatisch die Assoziation verhaltensauffällig herbeiführt. Also das heißt, muss noch nicht mal Mehmet sein. Die haben gar nicht nach Mehmet gefragt. Also irgendwie, aber Kevin löst bei denen schon so eine Idee aus. Ich meine, das bedeutet, ich mag auch mit gewissen Erfahrungen in Verbindung stehen, ja, aber das bedeutet natürlich was für Kevin, wenn er nun in dieser Klasse sitzt und sofort mit diesen Assoziationen konfrontiert ist. Ich meine, wenn ich jetzt das Buch von Frau Gorelik nehme, also ich meine, wenn Sie jetzt ein Buch von Yüksel Pazarkaya nehmen aus den 70er Jahren, da steht da im Großen und Ganzen fast das Gleiche drin. Ja? Also das ist wirklich hart, also wie sozusagen, und es hängt mir auch langsam zum Hals raus, also wie sozusagen diese Art von Wissensbeständen sich perpetuiert. Ja, das ist wirklich im Grunde ein Armutszeugnis für die Gesellschaft, dass man immer noch von solchen Dingen ausgeht. Also mein Vater ist gefragt worden damals, ob er denn in Deutschland mit dem Klima zurechtkommt, und wurde dann gelobt, wenn er Sport getrieben hat und es war sehr warm, das ist ja dein Wetter, da können wir ja nicht mithalten und so weiter und so weiter. Das Gleiche ist mir auch passiert. Ja, also da wurde auch angenommen, würde bei bestimmten Klimaverhältnissen besonders gedeihen und Ähnliches. Und das Gleiche erzählen jetzt auch jüngere Leute, das ist immer noch passiert. Ja, und dann, wie gesagt, also das ist eigentlich nicht wirklich erträglich, und mittlerweile hat sich die Gesellschaft so verändert, dass in allen großen deutschen Städten bei den Kindern unter 6 Jahren die Kinder mit Migrationshintergrund in der Mehrheit sind. Ja, also für Frankfurt ergeben sich da Zahlen von 67,5%. Also 2/3 der Kinder, die demnächst in Frankfurt in die Schule kommen, haben mindestens ein Elternteil, das selbst noch in die Bundesrepublik eingewandert ist. Das heißt, es reicht jetzt mit den sozusagen mit der Diskussion über solches Zeug. Also es geht darum, wie sich die Gesellschaft jetzt darauf einstellt, dass die Verhältnisse so sind, wie sie sind. Und da gebe ich Medine vollkommen recht, der Begriff Integration ist dafür nicht mehr zielführend. Der ist schlicht und ergreifend nicht mehr zielführend, weil er weiterhin, auch wenn der noch so pragmatisch benutzt wird, immer noch diesen normativen Gehalt hat von, da sind irgendwelche Leute mal zu uns dazugekommen und offenbar haben wir uns da nicht wirklich verändert und diese Leute haben Defizite und diese Defizite muss man korrigieren und kompensieren. Aber die Perspektive ist eine andere, nämlich die Perspektive ist, wie sind wir eigentlich aufgestellt angesichts der Vielfalt der Gesellschaft und sind unsere Institutionen fit für diese Vielfalt? Wenn Sie heute an eine Schule gehen und in ein Klassenzimmer gucken, da werden Sie genau diese 2/3 Kinder mit Migrationshintergrund sehen. Wenn Sie in ein Lehrerzimmer gehen, dann sehen Sie das nicht. Im Lehrerzimmer geht's total homogen zu. Und da ist die Frage, wo ist die Parallelgesellschaft? Und die Parallelgesellschaft ist genau in diesem Lehrerzimmer. Ja? Weil das ist nicht mehr repräsentativ für die Gesellschaft. Und da müssen die Veränderungen ansetzen.
Sie haben in Ihrem Thesenpapier zum Thema Interkultur geschrieben, es braucht eine programmatische Verpflichtung zur Interkultur. Was meinen Sie damit?
Ich meine damit, der Interkultur, er hat immer schon so ein bisschen fungiert als sozusagen Kontrahent zu diesem Begriff Integration. Der ist jetzt auch nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern ich habe den nur so ein bisschen mit anderem Inhalt gefüllt. Es geht darum sozusagen, dass die Institutionen sich strategisch orientieren müssen, um für die nächsten 15 bis 20 Jahre sozusagen auf die Höhe der Gesellschaft zu kommen. Weil dieser Tage sind sie nicht auf der Höhe der Gesellschaft. Wenn ich eine Stadt habe wie Stuttgart, bei der 40% der Bevölkerung Migrationshintergrund hat und ich gehe in eine Verwaltung und da haben 8% Migrationshintergrund, wenn es denn hochkommt, und 7% davon sind Niederländer oder haben niederländischen Hintergrund, dann ist das nicht mehr repräsentativ für die Gesellschaft. Und das ist was ich ändern muss. Das heißt, ich muss den Personalbestand und die Organisationskultur von Einrichtungen
verändern. Sie meinen nicht nur Polizei, ich sag mal Sozialdienste, Verwaltung, sondern Sie sagen, das ist ein Thema für alle Institutionen, also auch Museen, Theater, Kultur, Bildung. Das ist also eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Man kann es also nicht nur der Verwaltung zuschieben.
Nee, man kann es überhaupt nicht nur der Verwaltung zuschieben. Ja. Also ich meine, ich kann natürlich erstmal die Einrichtungen darauf verpflichten, die ich sofort politisch erreicht habe, das heißt also die staatlich sind oder vom Staat gefördert werden. Also von denen muss man erwarten, dass sie genau diese programmatische Verpflichtung eingehen. Was die Privatwirtschaft betrifft, ist das natürlich schwieriger, aber auch da sozusagen kann man natürlich die Antidiskriminierungsrichtlinien auslegen. Es gibt das Gleichstellungsgesetz in der Bundesrepublik, was leider so ein bisschen zahnlos ist, aber auch das könnte man forcieren. Aber das ist was, klar, das muss man von allen verlangen, auch von den Kulturinstitutionen. Ist auch eine große Diskussion im Übrigen, weil man natürlich merkt, dass man dieser Tage sozusagen mit den alten Programmen, die man gefahren hat und die eigentlich immer zugeschnitten waren auf das, was man dann so Bildungsbürgertum nennt, auch nicht mehr so weit kommt. Ja, also das heißt, man muss sich auch verändern, weil der Druck der Verhältnisse gravierend ist. Also das Rote Kreuz zum Beispiel ist eine Organisation, die sich in den letzten Jahren stark mit interkultureller Öffnung beschäftigt. Ob das immer super ist, sei mal dahingestellt, aber die machen es auf jeden Fall. Und das hat natürlich sehr stark damit zu tun, dass die keinen Nachwuchs mehr haben. Zumal im Ehrenamt keinen Nachwuchs mehr haben, weil beim Roten Kreuz saßen in den Ortsvereinen immer 5 Familien. Ja, und diese 5 Familien kannten jeden und alle. Und irgendwann sind da die 44% Leute mit Migrationshintergrund und plötzlich kennt man nicht mehr jeden und alle. Ja, da reißen sozusagen die Verbindungslinien ab. Und wenn man da was erreichen will, dann sagt der Druck der Verhältnisse, du musst dich öffnen. Dann sagen die, wir sind offen, aber es stimmt nicht.
Götze, kommen wir mal zur Verwaltung, was sie ja betrifft. Ich zitiere nochmal Herrn Terkesidis. Bei Integration ging es traditionell bei den Hinzugekommenen aufgrund einer bestimmten Zugehörigkeit Defizite zu diagnostizieren, sie dann kompensatorisch ausgeglichen werden sollten. Bei Interkultur wird die Institution selbst in den Blick genommen und befragt und nach ihren unsichtbaren Schwellen und inneren Hürden sozusagen auf den Prüfstand gestellt. Macht das Erfurter Verwaltung nach diesen Schwellen und Hürden zu suchen? Wie sind Sie da aufgestellt, nach Ihrer Einschätzung?
Ja, das ist eine schwierig zu beantwortende Frage. Also Herr Terkesidis hat es ja schon richtig dargestellt. Also die Hürden werden doch schon viel eher aufgebaut. Ja, die werden schon in der Schule aufgebaut. Dort werden die Weichen gestellt. Dort werden auch die Weichen gestellt für die spätere berufliche Laufbahn. Also wenn ich ein Kind auf die Grundschule schicke, da gehen sie alle hin, nach der Grundschule dann gesagt wird, also der darf aufs Gymnasium, der nicht, dann hat nur der eine die Chance zu studieren. Ja, und dann hat nur der eine die Chance, in den höheren Dienst, in die Verwaltung überhaupt einzusteigen. Also das, was bei der Verwaltung ankommt, das ist doch schon vorsortiert. Ja, und da haben Sie recht. Also man muss im Prinzip, wenn man sich über Chancengleichheit unterhält, und da würde ich jetzt noch nicht mal differenzieren zwischen Kindern mit Migrationshintergrund und Kindern ohne Migrationshintergrund, also schon das finde ich problematisch. Und dieses Merkmal zu erfassen ist eigentlich problematisch, weil Sie hier, und das machen wir auch, wir unterstellen, dass Kinder mit Migrationshintergrund erstmal benachteiligt sind. Also wenn ich das Freunden in meinem Bekanntenkreis, wo die Kinder jetzt auch so 17, 18 Jahre sind und Migrationshintergrund haben, wenn ich denen das sage, den Kindern, das verstehen die überhaupt nicht. Die gehen aufs Gymnasium, da ist die Mutter Kroatin, der Vater Deutsche oder andersrum. Wir sollten uns damit beschäftigen, wer benachteiligt ist. Das muss erfasst werden. Und dann müssen wir Chancengleichheit herstellen. Und da ist es jetzt sehr wohl immer noch so, dass sie die eben gerade in der Schule nicht haben. Und das macht halt einen großen Unterschied, ob ich jetzt als Doktor, Jur oder irgendwer da hinkomme. Dann verhält sich die Lehrerin ganz anders oder ob ich Hartz IV bekomme. Das wissen die ja alles. So, ansonsten ist es selbstverständlich in der Verwaltung so, dass wir hier in Erfurt diesen großen Migrationshintergrund noch nicht haben. Also wenn man sich bei den bis 18-Jährigen, der geht deutlich runter, ja, also jetzt bei den 40-Jährigen liegt er vielleicht bei 5%, und da ist es eine sehr homogene Belegschaft. Wir haben selbstverständlich das Ziel, Menschen mit Migrationshintergrund, mit einem anderen kulturellen Hintergrund einzustellen.
Wenn wir über Interkulturalität reden, dann sagt Herr Terkesidis, da geht es nicht nur um Migrationshintergrund, sondern auch um soziale Lage, Alter, Geschlecht, Behinderung oder sexuelle Orientierung. Das käme dann eigentlich auch noch dazu, oder?
Das kommt noch dazu. Also das sind die Diskussionen, die wir schon seit Jahren in diesem Land führen. Da geht es um eine Gleichberechtigung von Mann und Frau. Ja, also dort ist es mittlerweile Standard, dass entsprechend ausgeschrieben wird und dass auch gesagt wird, die Diskussion führen wir ja auch, Frauen in Führungspositionen, Frauen werden bevorzugt eingestellt, um diese Ungleichheiten, die selbstverständlich bestehen, auszugleichen. Und das brauchen wir dann gegebenenfalls in anderen Bereichen auch. Bei der Integration bin ich, das finde ich eine interessante Diskussion. Was wäre denn der alternative Begriff dazu? Also Integration bedeutet für mich, also nach meinem Verständnis, nicht nur, dass sich der aufgenommen wird, ändert, sondern beide Seiten müssen sich ändern. Das andere, also ansonsten wäre es eine Assimilation. Ja, das heißt, das totale Anpassen an die aufnehmende Gesellschaft. Und das will, glaube ich, niemand.
Inklusion wäre vielleicht ein Begriff. Habe ich ein zu großes Fass jetzt aufgemacht?
Nö. Aber ich wollte gerade, nö. Gönn noch größere auf. Also ich wollte gerade noch eine Sache sagen. Also vielleicht zwei Dinge. Ja? Also das eine ist, natürlich ist Migrationshintergrund nicht automatisch mit Benachteiligung gekoppelt. Das wäre auch vollkommen falsch, das zu sehen. Aber statistisch gesehen ist es natürlich schon so. Und darüber reden wir ja. Oder dafür brauchen wir ja die Krücke, überhaupt von Migrationshintergrund zu sprechen, damit wir genau diese statistische Benachteiligung thematisieren können. Und Bildung bewahrt einen nicht vor Diskriminierung. Das heißt, mit 18 bin ich auch der festen Überzeugung gewesen, dass irgendwie mein Name überhaupt nichts bedeutet in der Welt. Wenn man denn aber aber rausgeht, irgendwann ins Berufsleben und ähnliches oder Bewerbungen schreibt und etc., dann weiß man irgendwann, der Name hilft nicht. Ja, also das ist schon so, dass man das selbst sozusagen in einem, wenn man eine höhere Bildung hat, gehen Sie mal in Berlin zu Ärzten mit Migrationshintergrund und lassen Sie sich von denen deren Geschichte erzählen und deren Diskriminierungserlebnisse erzählen. Da ist sozusagen eine unterschwellige Verbitterung in dem Ganzen, was die sozusagen alles erlebt haben. Also das nur ja, gesagt. Ich gebe Ihnen, also ansonsten, ich weiß, was Sie sagen wollten und ich gebe Ihnen auch nicht Unrecht. Ich wollte das nur nochmal sagen. Und das Zweite ist, also wir sind in Deutschland im Grunde immer noch auf dieser Ebene, wo man so sagt, ja, da sind die einen und die anderen. Ja, so ist es eigentlich auch nicht mehr.
Trotzdem mal die Frage, wer diskriminiert wen? Also da, Sie haben mal den Wallraff-Film zitiert und gesagt, na, das ist ja ganz klar, das sind also alte Proletarier und Ostdeutsche, so, ne, das sind die diskriminieren, so, und dann...
Deswegen hatte ich den Film kritisiert, weil das...
Dafür, dass er das so ja, ein, genau. dass es eben nicht so einfach ist.
Ja, genau.
Und dann ist ja noch ein Reflex, wenn man sagt, na ja, gut, das sind ja irgendwie Fehltritte von Einzelfälle, die Ränder der Gesellschaft, unser OB sagt immer Truppenteile dazu, als ob die irgendwie dazu gehören. Aber am Ende geht es ja um die Mitte der Gesellschaft, die aber oftmals, habe ich zumindest das Gefühl, in Diskussionen dann entlastet wird, dass man sagt, am Ende, ja, gehört ja auch zum Selbstbild, wir sind es ja nicht, es ist nicht die Mitte, sondern es sind irgendwie immer die anderen und die Ränder. Muss die Diskussion nicht genau in die Richtung gehen, dass es eben die Mitte der Gesellschaft ist, die diskriminiert?
Ja, aber das versuche ich ja zu sagen, im Grunde mit diesen herrschenden Wissensbeständen. Ja? Also irgendwie, es gab immer sozusagen, also der Wallraff-Film war da ohnehin etwas, also ich weiß nicht, ob Sie den kennen, also Günter Wallraff hat einen Film gedreht, der heißt Schwarz auf Weiß. In diesem Film hatte sich schwarz angemalt, also ganz buchstäblich schwarz angemalt und hat sich dann sozusagen so selbst mandatiert, jetzt als Schwarzer durch die Gegend zu laufen und Diskriminierungserlebnisse zu haben. Das war natürlich vollkommen absurd, weil Wallraff offenbar nicht wusste, dass sozusagen Blackfacing in den USA eine starke rassistische Tradition ist. Er hat sich auch gar nicht dafür interessiert, sozusagen, dass es auch schon afrodeutsche Organisationen gibt, die sich gegen diskriminieren. Interessiert ihn alles nicht. Also er hat jetzt sich schwarz angemalt und ist dann da rausgegangen und hat dann eben sozusagen, dieser Film stellt eben genau das fest, was man so unterschwellig in der Mitte auch immer annimmt. Es sind eben die ungebildeten, proletarischen Leute, es sind ältere Leute und es sind Ostdeutsche, die primär sozusagen diskriminieren. Und damit entlastet dieser Film natürlich genau die Gruppe, zu der Günter Wallraff gehört und die sich dann im Fall des Falles mal schwarz anmalt, um Diskriminierungserlebnisse zu haben, ohne zu merken, dass das schon diskriminierend ist. Ja. Also das ist die übliche Aufsicht. Natürlich ist das in der Mitte der Gesellschaft. Ja, also das, aber was ist die Mitte der Gesellschaft? Also das ist sozusagen ein verbreitetes gesellschaftliches Wissen. Und natürlich ist auch jemand mit Migrationshintergrund davor nicht gefeit. Ja? Also wenn Sie jetzt in Berlin Leute, keine Ahnung, türkischer oder russischer Herkunft fragen, was sie von Roma halten, dann werden Sie natürlich merken, dass die sehr integriert sind in der Hinsicht. Also das ist sozusagen mittlerweile ein sehr fluides Verhältnis geworden, wo sozusagen die Opfer nicht automatisch die Guten sind. Aber das sind Wissensbestände, die sozusagen Auswirkungen haben. Das ist eine ganz klare Angelegenheit. Zusammen mit den Seilschaften, die wir betont haben, oder mit den Hürden, von denen Sie auch gesprochen haben.
Sie schreiben ja, dass es irgendwie eine Chance ist und dass es einen neuen interkulturellen Raum braucht und eine Gemeinschaft der Zukunft. Boah, wie kann dieser Raum entstehen? Also das ist ja in diesem kurzen, knackigen Papier, es ist ja eigentlich eine positive Aussicht, dass wir müssen diesen Raum, diesen interkulturellen Raum erkämpfen. Es ist eine Chance und eigentlich eine Innovation. Sind Sie da eher hoffnungsvoll oder manchmal verbittert oder ist das, braucht das Zeit? Wie ist da Ihr Gefühl?
Nee, ich bin nicht, ich finde, also man muss ja auch Folgendes nochmal sagen, also die Bundesrepublik hat 1998 anerkannt, dass sie ein Einwanderungsland ist oder wie es so schön hieß, ein unumkehrbarer Prozess der Zuwanderung stattgefunden hat. Ja. Da habe ich gelacht damals, als das da drin stand und dachte, das kann ja nicht wahr sein, dass sie das jetzt erst bemerkt haben. In 2000 ist dann das Staatsangehörigkeitsrecht geändert worden mit den letzten Konsequenzen, die wir jetzt noch verändert haben. Aber in der Folge hat sich natürlich die Perspektive komplett verändert. Weil davor war es im Grunde so, dass man diese Fiktion aufrechterhalten hat, die sogenannten Ausländer gehen irgendwann wieder nach Hause. Und dann brauchte man im Grunde kein einziges Problem zu lösen, weil man diese Fiktion hatte, dass sich das Problem durch Rückwanderung selbst erledigt. Und das ist heute anders. Heute sagt man, heute ist es klar, sozusagen, selbst Angela Merkel sagt, Deutschland ist Integrationsland, ja, was auch immer das dann bedeutet. Aber die akzeptiert natürlich die Tatsache, dass die Bevölkerung dieser Tage gemischt ist. Ja, und in dem Moment, wo ich das akzeptiere, sozusagen, habe ich eine Aufgabe. Und diese Aufgabe wird auch in letzter Zeit mehr angenommen, als es vorher der Fall gewesen ist. Das heißt, es gibt ja überall in den Verwaltungen mittlerweile die Papiere für interkulturelle Öffnung. Und Papiere sind natürlich geduldig, aber Deutschland ist auch sehr stark sozusagen daran orientiert. Also wenn was verschriftlicht worden ist, dann bedeutet das auch irgendwas. Ja, also was auch immer, aber es passiert dann so ein bisschen was. Also das heißt, es gibt schon sozusagen eine Veränderung in den letzten 15 Jahren, die ganz enorm ist. Also im Vergleich zu davor oder zu den 90er Jahren sehr enorm.
Sie sprechen von Versäumnissen, die in den 90er Jahren passiert sind. Versäumnis ist ja mild ausgedrückt, dass nach Rostock, nach Hoyerswerda eine Verharmlosung stattgefunden hat, eine Unterschätzung. Wirken die jetzt noch nach, diese Versäumnisse aus den 90ern?
Ja, das hat man ja am nationalsozialistischen Untergrund gesehen, dass die nachwirken. Ja, also der Bericht für Thüringen, der ja irgendwie 1800 Seiten, also alles, was ich davon gelesen habe, sozusagen, den Bericht kann ja kein Mensch lesen, war ja, dass da nochmal festgestellt worden ist, was man während der 90er Jahre im Grunde auch die ganze Zeit gesagt hat, durch die Verharmlosungsstrategien, ja auch von politischer Seite, die immer sagen, ja unsere Kinder sind ja so schlimm nicht, durch die milden Strafen, die damals ausgesprochen worden sind, also sozusagen im Paket hat man im Grunde dabei zugeguckt, wie sich rechtsradikale Subkulturen bilden. Ja, und da hat man schlicht und ergreifend bei zugeguckt und dass die sich irgendwann radikalisieren in diesen nationalsozialistischen Untergrund war eine Konsequenz daraus, ja. Also dieser Anschlag in Mügeln gewesen ist, ja, also wo sozusagen Personen indischer Herkunft durch die Stadt gejagt worden sind und der Ministerpräsident des Landes fährt danach dahin und sagt, die eigentlichen Opfer sind die Mügelner, weil die Medien über sie hergefallen sind. Ich meine, das sind natürlich Signale, die natürlich Leuten die Legitimation verleihen, möglicherweise solche Dinge zu tun. Ja, also das ist.
Kommen wir mal zur aktuellen Situation in Erfurt, mit Medina Yilmaz. Du warst bei einer Bürgerversammlung in der Hans-Seiler-Straße. Da ist eine Unterkunft für Flüchtlinge entstanden. Herr Götze war auch da. Ja. Das war gar nicht so lustig, oder?
Nein, also das war kurz nach den Regionalwahlen. Und es wurde bekannt gegeben, dass in der Hans-Seiler-Straße, ich weiß nicht, ob es 26 oder 28 ist, ein Asylbewerberheim errichtet werden soll und demnächst die Flüchtlinge kommen. Ja, Halleluja. Haben sich die Bürger aufgeregt und die Bürgermeisterin hatte das Bedürfnis, eine Bürgerversammlung quasi ins Leben zu rufen. Waren ungefähr 120 Personen. 75 gefühlt waren Bürger der Hans-Seiler-Straße und 74 von ihnen waren gegen Flüchtlinge, die dann kommen würden. Weil nur einer wirklich was Positives gesagt hat und alle anderen sich aufgeregt haben, wie zum Beispiel: Naja, Ausländer begehen nun mal mehr Kriminalität. Da hat Herr Götze sogar gesagt, das ist nicht wissenschaftlich bewiesen. Da gibt es keine Erkenntnisse zu. Oder ich habe bei Google Alert geguckt. Das Haus hat keinen Hof. Und die Flüchtlinge, die werden ja auch mal rausgehen. Ne? Und die wollen ja, und Kinder haben sie auch bestimmt. Und die werden bestimmt die Grünfläche nebenan nutzen. Wie wird dann die Sicherheit gewährleistet werden? Ja, also ganz gefährlich, ja. Und in der Braunstraße, da leben ja Ausländer, ja, die begehen ja Prostitution und Kriminalität. Sowas wird ja dann auch in der Hans-Seiler-Straße entstehen. Das war für mich so, okay, oh, es gibt auch noch ein Leben außerhalb der Universität, ja, und zu Hause. Willkommen, ja, in der Hans-Seiler-Straße um die Ecke bei dir sind Bürger, die überhaupt nicht eine andere Nation akzeptieren.
Herr Götze, wie haben Sie das empfunden? War das so eine bittere Versammlung für Sie oder? Weil Sie mussten sich ja da irgendwie rechtfertigen auf eine eigenartige Art und Weise, oder?
Nee, wir als Stadtverwaltung rechtfertigen wir uns nicht dafür, dass dort ein Wohnheim entsteht. Mhm. Also wo sind wir denn hier, ja? Es ist trotzdem unsere Aufgabe, das in der Bevölkerung zu kommunizieren. Ja, und dann ist es einfach auch mein Job, mich mit diesen Ansichten dort auseinanderzusetzen. Mhm. Und es ist teilweise wirklich erschreckend gewesen, weil es eben kein offener Rassismus, keine offene Ablehnung ist, sondern weil die so unter dem Deckmantel der Hilfe daherkommt. Wir kümmern uns, ja, aber, ja, das geht doch so nicht. Die Zustände, die sind doch nicht angemessen, ja. Mit dem Ziel, dass die Einrichtung da nicht hinkommt, was die Verteilung oder die Quoten Unterstützer und Ablehnung angeht, das hatte ich ein bisschen anders wahrgenommen. Also es war auch ein großer Teil der Bevölkerung hat seine Hilfe angeboten. Ja, wie viele
Sozialarbeiter von verschiedenen
Institutionen. Das weiß ich nicht, aber es kommen natürlich eher die Leute hin, die Einrichtung ablehnen. Das muss uns auch klar sein. Ja, also die kommen zu dieser Versammlung, die da angeboten wurde. Es gibt auch sehr viele, die zu Hause geblieben sind. Ob die jetzt ablehnend oder positiv diesem Wohnheim gegenüberstehen, das weiß ich nicht. Es ist trotzdem unsere Aufgabe, auf die Leute zuzugehen, ja, ein Netzwerk erstmal zu schaffen, dass wir dort ein anderes Klima reinbekommen. Ja, und das ist wirklich mühsam und ich habe es teilweise ja genauso wie Sie empfunden, aber ich möchte jetzt auch dieses Gebiet dort nicht schlecht reden. Ja? Also ich denke, das wird funktionieren. Und wie gesagt, wir haben, das ist das sehr Positive gewesen. Wir haben ja vorher auch eine Veranstaltung gehabt. Also wir hatten interne Veranstaltung, wo wir uns mit, waren Sie auch dabei?
Ja, da war ich auch dabei. Waren viele Engagierte
mit,
von mit verschiedenen
jüdischer
Parteien,
Gemeinde und Kirchen, Gemeinden, Polizei, Vereine
genau,
abgestimmt haben.
Also
wo man sicher sein kann, dass wir dort wirklich ein Netz geschaffen haben, was schnell reagieren, wo man schnell reagieren kann, wenn es Probleme gibt, woher die auch immer kommen, ja. Und dass man dort auch eine positive Grundhaltung schaffen kann.
Herr Tergesidis, kann man dann eine moralfreie Debatte führen, wie Sie ja noch einfordern, oder wie geht man jetzt, wenn Sie das so hören, von außen mit so einer Situation um?
Ich bin ja nicht von der Stadtverwaltung, ja. Also irgendwie so, ich kann Ihnen ungefähr sagen, wie ich damit umgehe. Ich schreie ich muss da ja nicht diplomatisch sein, ja. Also ja. Irgendwie, nun muss man aber sagen, dass man natürlich auch nochmal differenzieren muss. Ja? Also Flüchtlingspolitik ist auch nochmal was anderes als sozusagen die Umstellung von Institutionen und so weiter, programmatische Verpflichtungen auf Interkultur. Aber auch da bin ich der Auffassung, dass sich ganz viele Auffassungen der Bürger aus den Ambivalenzen ergeben, die von der politischen Seite vorgegeben werden. Ja? Also wenn die Politik sagen würde, wir müssen Flüchtlinge aufnehmen aus diesem und jenem Grund, und das ist zum Beispiel bei den syrischen Flüchtlingen der Fall, dann geht das auch. Und auf der anderen Seite werden von der Politik andere Flüchtlinge angeboten, Roma, ja, oder auch Einwanderer aus den neuen Mitgliedstaaten der EU, wiederum Roma, die dann als sozusagen Gegenbild fungieren. Ja, und das ist bei anderen Versammlungen dieser Art der Fall gewesen, dass Leute gesagt haben, gebt uns Syrer, aber nur ja keine Roma. Ja, so weit ist das schon gekommen. Und ich glaube, dass da die Politik in der Verantwortung ist, klarzumachen und keine Ambivalenzen zu haben, dass Flüchtlinge aufgenommen werden und aus welchem Grund. Ja, also ich unterhalte mich jetzt nicht über den ganzen Komplex der Flüchtlingspolitik etc., sondern nur über diese Signale. Und ich glaube, dass diese Signale ganz entscheidend sind. Gerade bei einer Bevölkerung, die oft durchaus eher autoritäre Vorstellungen hat, ist es ganz wichtig, sozusagen klare Signale auszusenden.
Frau Gerelig, müssen Politikerinnen und Politiker Signale aussenden? Hat das eine Wirkung, einen Einfluss? Glauben Sie das auch?
Ich glaube auf jeden Fall, dass es eine Wirkung hat. Ich glaube nur nicht, dass es eine hinreichende Wirkung hat. Ich glaube, dass sich ganz viel in den Köpfen der Menschen noch bewegen muss, was vielleicht auch ein Generationenproblem ist. Vielleicht ist das etwas, was sich rauswächst, so wie sich andere Probleme rauswachsen. Und ich glaube, wenn man dann so Zahlen hört, dass zum Beispiel in Frankfurt 67% der Kinder, die eingeschult werden, einen Migrationshintergrund haben, auch diesen Begriff mal einfach so angenommen, dann gehe ich mal davon aus, dass diese Generation vielleicht anders mit den Themen umgehen, als wir das tun oder als das heutzutage getan wird. Aber ich glaube nicht, dass indem Politiker Signale aussenden, sich diese Grundangst vor dem Fremden, die immer noch in in der Mitte der Gesellschaft, um mal diesen Begriff zu nehmen, einfach immanent ist, sich damit wegbewegt.
Wenn Sie beschreiben, das wächst sich raus oder wächst sich aus, dann muss man nichts dazu tun. Das passiert ja dann von allein. Wächst sich,
also, das ist ja nur, das ist ja nur eine klein geäußerte Hoffnung. Ich weiß nicht, ob das der Fall ist. Ich glaube nur, dass zu einem Teil die Angst vor dem Fremden auch darauf basiert, dass man das vermeintlich Fremde, was ja auch vielleicht gar nicht so fremd ist, wie man meint, auch nicht gekannt ist. Und das ist vielleicht in der nächsten Generation nicht mehr der Fall. Ich bin da sehr ambivalent. Es kommt immer auf den Tag an, wie optimistisch ich da bin.
Was für ein Tag heute?
Fragen Sie mich in 5 Minuten
nochmal. Gut. Kann sich sowas auswachsen oder rauswachsen? Ist es eine Generationenfrage? Man sagt also, wenn wir jetzt in 30 Jahren nochmal hier sitzen oder.
Aber ich würde, also vielleicht, also ich, dieses Angst vor dem Fremden, also ich benutze den Begriff Rassismus unter anderem deswegen, um das nicht zu sagen. Also weil ich eben glaube, das stimmt so nicht ganz genau. Also das Problem ist nicht, dass jemand, der da hinkommt, irgendwie für mich unvertraut ist, sondern Tatsache ist, dass ich über den viel zu viel weiß. Ja, also das Problem ist sozusagen, also die Leute haben das Gefühl, dass sie über Roma schon alles wissen. Ja, und dass sie können gar keine Erfahrungen mehr mit Leuten machen, weil sie über die natürlich schon einen Haufen Wissensbestände haben. Und im Grunde müssen sie das verlernen, was sie über Leute wissen, um überhaupt irgendeine Art von Beziehung aufnehmen zu können. Also das heißt, ich glaube, Angst vor dem Fremden, also ich meine, es gibt seit 5 Jahrzehnten Einwanderung in der Bundesrepublik und selbst 1945 haben 8 Millionen Zwangsarbeiter hier gelebt. Ja, also es war noch nie sozusagen so, dass es hier, dass das Fremde so fremd war, wie man oft denkt.
Ja, aber deswegen sagte ich auch vermeintlich fremd. Ich glaube nicht, dass es tatsächlich fremd ist, aber ich glaube, dass der Begriff anders zum Beispiel im Deutschen nicht positiv besetzt wird. Das gilt ja nicht nur für fremd im Sinne von Migrationshintergrund. Das alles, was anders ist und alles, was nicht so ist, wie es schon immer war oder wie man das kennt, kann gut nicht sein.
Das heißt, Abgrenzung kann ja auch was, muss ja nichts Schlimmes sein, wenn ich mich abgrenze, wenn ich aber anfange, jemand abzuwerten, dann wird's Rassismus.
Nee, es ist manchmal schon Rassismus, sozusagen, also schlicht und ergreifend auch manchmal nur Trennungen zwischen wir und sie einzuführen, die sich an bestimmten Kategorien aufhängen. Ich meine, warum ist Hautfarbe, warum spielt das überhaupt eine Rolle? Ja, also irgendwie, es gibt keine Abgrenzung, die damit realistischerweise in Verbindung gebracht werden müsste, aber diese Hautfarbe spielt eine Rolle. Und ich kann natürlich jetzt, es gibt natürlich auch sozusagen, es hat ja nicht immer nur was mit Abwertung zu tun. Also ich kann ja jetzt behaupten, Leute mit einer schwarzen Hautfarbe hätten eine enorme sexuelle Potenz und könnten echt gut tanzen. Das klingt wahnsinnig positiv, ja, aber ist natürlich unglaublich rassistisch. Also das heißt, schon die Grenzziehung selbst manchmal, also die Herstellung einer Trennung zwischen Leuten entlang bestimmter Kategorien würde in diesen Bereich fallen.
Aber wenn Sie jetzt, also mal, frage ich Sie mal als Psychologe, ist das nicht aber ganz normal, dass Leute sich abgrenzen, sich irgendwo zugehörig fühlen, sozusagen eigentlich eine ganz banale Geschichte oder sogar küchenpsychologisch, dass ich irgendwo mich abgrenze und irgendwo dazugehören möchte? Ist das nicht ein normaler sozialer Prozess?
Ja, das ist durchaus ein normaler sozialer Prozess, habe ich ja auch schon gesagt. Es kommt nur, also die Frage ist ja nur, warum sich sozusagen das gegen bestimmte Leute richtet und gegen andere nicht. Also die Frage ist, wie die Zugehörigkeit organisiert wird sozusagen.
Und wer über die Zugehörigkeit bestimmt.
Also geht's um Macht?
Naja, es ist natürlich eine Grenzziehung. Ich bewege mich zum Beispiel nicht in diese, also wenn man sagt, irgendwie Migrationshintergrund ist eine Schublade oder eine Grenze, ist das nicht eine Grenze, in die ich mich bewege, sondern eine, in die ich mich bewegt habe, bewegt werde. Davon abgesehen ist es auch nur eine, aus der ich nicht heraustreten kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich stricke wahnsinnig gerne, dann kann ich morgen sagen, jetzt stricke ich nicht mehr gerne und will mit diesen Leuten nicht mehr rumhängen. Aus dem Migrationshintergrund werde nicht nur ich niemals hinaustreten, sondern der Definition nach werden noch nicht mal meine Kinder, die in München geboren sind, jemals diesen sozusagen Bereich verlassen können.
Wegen dem Namen oder wegen was?
Nein, weil sozusagen all diejenigen, die Kinder von Eltern, die aus einem anderen Land zugewandert sind, sind laut der Definition des Statistischen Bundesamtes, haben einen Migrationshintergrund. Also weil ich eingewandert bin mit 11 Jahren, haben meine Kinder, die hier geboren sind, einen Migrationshintergrund.
Die Enkel dann aber nicht mehr.
Wie bitte?
Die Enkel dann nicht mehr.
Aber dafür soll man wahrscheinlich noch dankbar sein.
Ich sehe die Rolle der Politiker, weil Sie vorhin sagten, das sei nicht so wichtig, sehe ich schon ein bisschen anders. Also wir schaffen durch politische Diskussion natürlich auch ein bestimmtes gesellschaftliches Klima. Und da sehe ich das schon so, dass man dort auch eine ganz klare Linie vertreten muss. Und man sollte sich mal darüber unterhalten. Also wenn man sich über Integration unterhält und parallel sagt, also es gibt eine deutsche Leitkultur, ja, was das bedeutet, ich sehe die Gruppenzugehörigkeit auch ein bisschen anders, ja. Also, wenn man sieht, wie dieses Land sich über die Jahrhunderte entwickelt hat, ja. Also, Deutschland hat eine ethnisch fundierte, homogene Bevölkerung gehabt, ja. Bis 1871 gab es dieses Land überhaupt nicht. Und dann hat man sowas wie eine deutsche Nation erfunden. Dann hat man sich definieren müssen, ja, und hat gesagt, also, über Abstammung, über Kultur, findet so etwas statt. Und das lief über Jahrhunderte so. Und dann kommen andere Gruppen dazu. Und es gab auch schon andere Gruppen in diesem Land. Und selbstverständlich ist es auch überhaupt nicht problematisch, wenn eine ethnische Gruppe für sich sagt, ich bin meinetwegen Sorbe, ich will das auch bleiben. Ich will gar kein Deutscher werden. Da gibt's die haben sogar Rechte auf Abgrenzung. Genauso kann ich sagen, also ich bin Deutscher und der andere sagt, also ich habe eine russische Herkunft und das soll auch erhalten bleiben. Das möchte ich auch leben. Bloß darf damit keine Diskriminierung einhergehen. Ja, also wir sollten dieses Wertesystem der Gesellschaft anders definieren. Das machen wir ja auch gerade. Und da spielen Politiker schon eine ganz entscheidende Rolle. Wenn ich sage, es müssen alle Deutsch werden, dann ist das schon mal der totale Unsinn, weil wenn ich die ethnische Gruppe Deutsche anspreche, dann ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, aber das Staatsvolk, das besteht nun aus ganz vielen Gruppen. Also wenn ich mir die Schweiz anschaue, ja, dann ist das ja ganz klar. Die haben eine französischsprachige Bevölkerung, die haben eine deutschsprachige Bevölkerung und so weiter. Und trotzdem fühlen sich alle als Schweizer. Das ist in diesem Land nicht so. Das ist aber historisch bedingt.
Aber der, ich finde schon, dass sozusagen als Leute, die wir in der... Sind die Mikrofone überhaupt an? Irgendwie, okay, also meinst du schon? Weil es ist sehr angenehm, ich höre es nur nicht. Also ich finde schon, dass wir, dass wenn man in einem Land lebt, irgendwie so, also es schon die Aufgabe gibt, sozusagen die Idee von Deutschsein nochmal sozusagen inklusiver zu gestalten. Ja?
Die Idee also von Deutschland, nicht von Deutschsein.
Ja doch, auch Deutschsein. Also ich glaube, es gibt so eine schöne Untersuchung von Jens Schneider aus dem Jahr 2000 und Jens Schneider ist Ethnologe, der hat so eine Eigenethnologie des Deutschen sozusagen gemacht, indem er die Eliten in Anführungszeichen der Bundesrepublik, Journalist, Politiker etc., dazu befragt hat, was sie über Deutschsein denken. Und das war dann ganz interessant, die Ergebnisse, weil das stellte sich heraus, wahnsinnig oberflächliche Kategorie, vielleicht auch geworden. Das hat sich ja auch in den Debatten über Leitkultur dann gezeigt, dass am Ende niemand wusste, was es eigentlich genau sein sollte. Und es hat sich herausgestellt, dass es so zwei Assoziationsfelder war. Das eine war, Deutschsein steht in Verbindung mit Sekundärtugenden, also Pünktlichkeit, Ordnungsliebe, Zuverlässigkeit etc., wo einem heute jede Fahrt mit der Deutschen Bahn klar macht, das hat wohl offenbar nichts mehr mit Deutschland zu tun. Und das zweite war sozusagen, der Deutsche ist tief, ja, so romantische Idee von Tiefe im Vergleich zum oberflächlichen US-Amerikaner oder Südländer oder sonst irgendwas. Und dieses eher so billige Kategoriensystem wurde aber als sehr hart empfunden. Also das war was man offenbar mit der Muttermilch aufsaugt oder das als Blut durch einen rinnt. Und dann hat Jens Schneider was ganz Interessantes gemacht, der hat nämlich die Leute gefragt, ja, aber bist du auch so? Und dann haben alle gesagt, nein. Ja, praktisch durch die Bank gesagt, also das ist Deutschsein, die Sekundärtugenden und die romantische Tiefe, aber ich bin gar nicht so. Und das ist sozusagen was wir fast in allen europäischen Nationen dieser Tage haben, dass es Klischees gibt über Nationalität und gleichzeitig sozusagen die Lebensrealität auch der Leute, die deutscher Herkunft sind, diesen Klischees überhaupt nicht mehr entsprechen. Und da finde ich dann schon, also wenn Sie eine Wertedebatte ansprechen, finde ich ja schon, dass man sozusagen dieses Deutschsein auch nochmal neu und inklusiver anfüllen kann, ja auch in so einem Staatsbereich, staatsbürgerlichen Sinne, wo man sagt, die Leute, die in Deutschland leben und sich auch hier in Deutschland betätigen, engagieren, arbeiten und so weiter, sind Deutsche und die können sehr unterschiedlicher Herkunft sein. Das heißt nicht, dass sie sozusagen ethnisch deutsch sein muss. Und das finde ich schon sozusagen als Idee darüber, wie man ein Gemeinschaftsgefühl stiftet, nicht ganz unwichtig.
Ja, da bin ich ja ganz bei Ihnen. Diese Gruppe Deutsche, ja, also da verstehe ich nicht, wie man zu einer ethnischen Gruppe dazugehören will. Das funktioniert nicht. Mir ist es doch auch völlig egal, ja, ob die Leute jetzt Russisch sprechen, ob sie Indisch sprechen, ob sie Deutsch sprechen. Das ist doch, also wenn wir jetzt von der Verwaltung ausgehen, die sind trotzdem alle gleich zu behandeln, ja, und haben die gleichen Rechte und sollen die gleichen Chancen haben. Das ist doch das eigentliche Ziel und es obliegt jedem selbst. Es obliegt auch jeder Gruppe selbst, wie sie sich innerhalb der geltenden Regeln verhält. Ja, und wie gesagt, die Ethnologie, ich bin da jetzt kein Fachmann, das ist ja eh was Putziges, ja, wenn man sich drüber unterhält. 1300 ethnische Gruppen, ja, leben auf dieser Welt. Und jede wird definiert von anderen, wo man hingehört, jede definiert sich aber auch selbst. Ja, und wir, also in Deutschland gibt's nur ganz wenig nationale Minderheiten. Wir sollten mal den sächsischen Ministerpräsidenten hierher holen, den Tillich, der ist nämlich Sorbe, ja. Und die können, und das ist auch in Ordnung, die können selbst entscheiden, ja, ob sie jetzt ein Minderheitenrecht für sich in Anspruch nehmen wollen, als Abwehrrecht gegen die Gesellschaft, um ihre Kultur zu erhalten, oder ob sie dazukommen. Das kann ich doch anderen Gruppen auch zugestehen.
Jetzt haben wir die Sorben auch noch untergebracht. Melina, häng dich mal rein jetzt in die Runde.
Ja, bitte. Gerne. Also ich meine, ich habe kein Problem damit, dass bestimmte Personen sagen, das ist meine Leitkultur und so weiter. Schwierig wird es dann, wenn man die Leitkultur als die überlegenere Leitkultur sieht.
Genau, das ist
problematisch. Ja? Und das wird ja oft einem so vermittelt dazu. Und zu Ihrer Frage der Integration, was ich denn als Alternative vorschlagen möchte, dazu möchte ich Ihnen noch eine bestimmte Geschichte erzählen und am Ende möchte ich Ihnen meine Antwort auf die Frage zur Integration geben. Ich habe nämlich für eine Mutter angerufen, dessen Kind einen Kindergartenplatz benötigt hat. In einem Kindergarten angerufen. Einige von Ihnen, die hier sind, kennen diese Geschichte.
In Erfurt.
In Erfurt, ja, ja. Staatliche Kindergarten, ja, schönen guten Tag, mein Name ist Jelmals. Haben Sie einen Kindergartenplatz? Ja, aber nur unter der Voraussetzung, wenn die Mutter das hinnimmt, dass das Kind Schweinefleisch isst. ja, nee, geht nicht, muslimisch. Und wie ist es denn, wenn die Mama das Essen mitbringt? Nee, geht nicht. Das Essen muss eine bestimmte Temperatur haben. Und wir haben keine Mikrowelle hier und die Küche gibt es auch nicht her, eine Mikrowelle reinzustellen, wie auch immer. Okay, wie ist es? Ich wollte dann nicht aufgeben, ne? Und dann meinst du, okay, wir organisieren einen Catering-Service. Die bringen dann das Essen und dann kann das Kind halt fleischfrei quasi essen. Nee, also wissen Sie, mit dem Evangelischen, da kenne ich mich ganz gut aus, aber wenn jetzt das muslimische Kind gegenüber der christlichen Kinder sitzt und dann was anderes isst, weiß ich nicht, was ich dann den Kindern sagen soll, warum ausgerechnet das Kind was anderes isst. Ich so, naja, wurde ich frech, ja? Ich so, naja, es gehört zum Allgemeinwissen zu wissen, zur Allgemeinbildung zu wissen, warum Muslime kein Schweinefleisch essen. Sie hat aufgelegt. Und dann kommt's. Ich habe dann ein Integrationsbüroverein angerufen, weil ich dachte, die könnten ja eine Brückenfunktion, ja, irgendwie einnehmen zwischen uns und denen, ja, uns und denen, ja. Und sie hat dann freundlicherweise angerufen und ruft dann zurück und sagte, Frau Jelmaz, das stimmt doch gar nicht, was Sie sagen. Da sind einfach die Kapazitäten nicht gegeben da in dem Kindergarten. Ich so, naja, dann müssen Sie Kapazitäten schaffen. Frau Jelmaz, vergessen Sie nicht, wir leben in Deutschland. Und jetzt Allgemeinbildung für euch alle, ja? Schweinefleisch gehört zur deutschen Nährwerttabelle. Ja? Also merkt euch das gut. Schweinefleisch gehört zur deutschen Nährwerttabelle. Da habe ich mich erstmal ein bisschen aufgeregt. Ist zu sagen, Sie, was soll das denn zu sagen, wir leben in Deutschland? Ja, ist das nicht gut? Sollte ich das besser nicht sagen? Ist so, nein, besser nicht.
Ja, und hab dann auch nicht nachgelassen, war dann irgendwie im Innenministerium, weil ich mich dann irgendwie, ich musste mich irgendwie aufregen, ja, und das musste sich ja verändern. Und dann hat der Staatssekretär, Herr Rieder, war sehr freundlich, hat das dann an das Kultusministerium, die haben sich dann wiederum mit mir in Verbindung gesetzt, die Landesausländerbeauftragte war mit im Spiel. Dieser Kindergarten wurde informiert, dass sie verfassungswidrig gehandelt haben. Das Kind wurde natürlich nicht in diesen Kindergarten geschickt. Aber wenn Sie mich jetzt fragen, Integration, ja, was Integration genau da wäre für mich, dass dieser Kindergarten hinnimmt, dass Muslime kein Schweinefleisch essen, die Kapazitäten schaffen würden und ebenfalls die muslimische Mutter dem Kind beibringt und sagt, guck mal, wir essen das nicht, aber die essen das, ja, und habe Verständnis dafür, weil auch das ist nicht immer gegeben, auch unter Muslimen, dass sie es manchmal akzeptieren, dass andere dann Schweinefleisch essen. Das ist für mich Integration, wenn beide Seiten akzeptieren, wie miteinander umzugehen.
Jemals heißt übrigens die, die nicht zurückweicht, ne? Erklärt sich der Name ganz.
Ja.
Na, stimmt's?
Ja, das heißt so.
Das sind dann Einzelfälle, Herr Götze, oder ist das, wie ist damit umzugehen? Das ist doch eigentlich bitter, wenn man solche Geschichten hört, oder?
Das ist sehr bitter und das ist nicht die einzige Geschichte. Ja, die erleben wir jeden Tag. Und wie gesagt, das ist. Also ich gehe mal oder würde nicht sagen, dass es prägend ist, ja. Also sie finden auch ganz viele andere gute Beispiele. Oder dort, wo, was heißt gute Beispiele, dort, wo es normal läuft, wo eben diese Integration stattfindet. Und ja, ich könnte diese Beispiele, weil es als Beschwerde dann bei mir auch ankommt, ja, könnte ich viele erzählen. Und das Mühsame ist dann, auf jeden Einzelfall zu reagieren. Und ja. Wir müssen, also wir gehen auf unsere Mitarbeiter ja auch zu. Das passiert bei den Kindergärtnern, das passiert bei den Verwaltungsmitarbeitern. Das Problem ist nur, sie müssen die Mitarbeiter natürlich so ansprechen, dass sie am Ende das nicht als aufgesetzt irgendwie dann aus dieser Veranstaltung rausgehen und so empfinden, ja, das müssen wir jetzt machen, ja, sondern dass ich eine wirklich bei den Leuten eine innere Überzeugung habe, dass das eine andere Verhaltensweise einfach notwendig ist.
Jetzt haben wir anderthalb Stunden fast geredet und Sie sind gar nicht zu Wort gekommen. Und wenn Sie mögen, können Sie mitdiskutieren, jetzt mitstreiten, einfach nur Fragen stellen. Das geht auch und ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir haben Sie jetzt nicht zu. Diana hat das Mikrofon. Also wer mitdiskutieren möchte, Fragen stellen möchte, ist herzlich eingeladen. Und die Frage ist, wer sich traut.
Ich hätte einfach mal gerne eine Frage oder vielleicht würde ich auch einfach gerne mal einen Tipp mir wünschen, weil ich eben gerade... Zur Erklärung vielleicht, ich bin die kleine Lehrerin aus Ostdeutschland, hier aus dem Kaff bei Eisenach, ja, die Deutsch unterrichtet. Und wir haben jetzt zum Beispiel seit anderthalb Wochen, haben wir jetzt zwei serbische Kinder bei uns, habe ich auch bei mir in der Klasse. Ich bin auch heidenfroh, dass die bei mir in der Klasse sind, um ehrlich zu sein. Weil es eben nicht einfach ist, bin ich ganz ehrlich. Jetzt frage ich mich natürlich... Also sie, muss man auch dazu sagen, sie sprechen kaum Deutsch. Wir geben uns echt Mühe. Ich glaube wirklich, dass die Schule sich versucht, Mühe zu geben, Möglichkeiten zu schaffen, auch noch zusätzliche Deutschstunden zum Beispiel irgendwo herzuholen aus dem Kontingent, das sie haben. Ist halt die Frage für mich jetzt immer noch, vielleicht auch, weil Sie ja vorhin über die Schule gesprochen haben, wie man sich gefühlt hat. Ja? Wie schaffe ich das, dass sich die Kinder, oder wie kann das praktisch aussehen? Weil Sie haben zum Beispiel gesagt, Sie hatten einen Lehrer, der sich sehr engagiert hat. Was kann ich tun, damit die Kinder sich wohlfühlen? Also wirklich wohlfühlen, ja? Weil wenn ich jetzt sage, also nur rein theoretisch, so sieht's gerade aus, wir haben halt keine Stunden zusätzlich, wo man sagen kann, ich hole jetzt noch irgendjemanden oder ich kann jetzt noch einzeln für drei Kinder Deutschstunden geben. Und da werden die zum Beispiel aus dem Englischunterricht gerade rausgenommen und kriegen dafür aber noch extra Deutsch. Wo ich aber auch denke, eigentlich brauchen sie ja auch den Englischunterricht. Aber andererseits, wir haben halt die Möglichkeiten nicht. Was tun wir? Also vielleicht einen kleinen praktischen Tipp. Was kann ich tun, damit die sich wohlfühlen? Weil das ist das Ziel, definitiv.
Also ich hab keine pädagogischen Superkonzepte.
Nein, natürlich nicht.
Aber ich kann nur erzählen, wie es bei mir war und was mir geholfen hat. Ich hatte tatsächlich einen Lehrer und das ist vielleicht ganz naiv und einfach ausgedrückt, aber so hat sich das für mich als Kind damals angefühlt, der sich einfach tatsächlich dafür interessiert hat, wer ich bin. Also für den war ich einfach nicht das problematische Ausländerkind, was irgendwie kein Deutsch kann und was jetzt mitgeschleppt wird im Unterricht, anstatt brav in der Ausländerklasse zu sitzen, wo es hingehört, sondern der hat mich einfach nach meiner Geschichte gefragt und der hat geguckt, was ich kann und ist über die Stärken gegangen und nicht über die Schwächen. Also da gab's überhaupt weder Kapazitäten noch, glaube ich, Gelder für irgendwie extra Unterricht. Oder ich hätte einfach in diese Ausländerklasse gemusst. Aber er hat dann zum Beispiel, ich war relativ gut in Mathematik, weil man in Russland einfach schneller Mathematik lernt. Und er hat mich dann ziemlich schnell zur Mathematikexpertin ernannt, obwohl ich konnte das alles nur auf Papier, ich konnte die Zahlen noch nicht mal aussprechen. Aber ich habe dann sozusagen anderen Kindern immer geholfen beim Rechnen. Dazu hat er mich verdonnert, könnte man sagen. Dadurch stieg natürlich mein Ansehen bei den anderen Kindern extrem. Und ich war gezwungen, mich mit denen zu unterhalten. Sie waren gezwungen, sich mit mir auseinanderzusetzen, aber auf eine, also zumindest in dem Alter, das war noch bevor man in die Pubertät kommt und überschreit, war es tatsächlich so, dass es positiv ankam. Und er hat mich, das war das eine, er hat mich sozusagen in den Klassenverbund eingeführt, nicht als das Kind, das Hilfe braucht, sondern als das Kind, das Hilfe geben kann. Und er hat mich gefragt, was ich gerne mache. Und ich habe dann daraufhin, weil ich keine werben konnte, habe ich gesagt Buch, weil ich nicht sagen konnte, dass ich gerne lese. Und daraufhin hat er etwas gemacht, was im Nachhinein eigentlich, also hätte ich, glaube ich, jetzt nicht gemacht oder mich nicht getraut. Er hat dann gesagt, dann soll ich doch anfangen, Geschichten auf Deutsch zu schreiben. Und ich war vollkommen überfordert, weil ich ja noch nicht mal werben konnte. Aber ich war auch wahnsinnig stolz und er hat dann so ein riesen Ding draus gemacht und mir irgendwie so ein tolles Schreibheft geschenkt. Und dann, ich wusste auch nicht worüber und dann hat er mir Bilder von Petersburg mitgebracht, weil ich das schon kannte und hat gesagt, ich soll irgendwie eine Geschichte über Petersburg schreiben. Und das habe ich dann mit Wörterbuch in Sätzen, die, glaube ich, keine einzige grammatikalische Regel befolgt haben, gemacht. Aber ich war sozusagen, ich hatte Aufgaben und ich hatte das Gefühl, dass meine Geschichte oder die Stadt, aus der ich komme, interessant ist für ihn. Und dann hat er auch so eine Lesung veranstaltet und damit auch für die anderen Schüler so. Und dann hat er daraus so eine Art Schreibclub in der Klasse gebildet. Er hat sich wahnsinnig viel Mühe gegeben, aber er hat sozusagen mich da abgeholt, wo ich bin. Das heißt, es ging nicht darum, was ich nicht kann, sondern es ging darum, was ich kann und was man daraus machen kann. Und das hat zumindest jetzt in meinem Fall ganz gut funktioniert.
Ja, vielleicht kann ich, also das ist ja ein phänomenaler Lehrer gewesen, kann man mal sagen. Also da wünscht man sich da mehr davon. Das eine ist, dass ich glaube, dass die Schule schon noch zusätzliche Mittel beantragen kann. Ja, also dass es die Möglichkeit gibt, von der Schulleitung aus Mittel dafür zu beantragen, dass das gewährleistet ist. Also unter dem Aspekt individuelle Förderung, der jetzt ganz groß geschrieben wird. Also das glaube ich definitiv. Und dann ist natürlich so, also ich würde natürlich auch nochmal sagen, also ich meine, also unter der Maßgabe, dass es natürlich pädagogische Superkonzepte für das alles gibt, ja, also nur, dass sie an deutschen Schulen teilweise nicht gemacht werden, also würde ich natürlich auch mal sagen, also es wäre natürlich auch nicht schlecht, sich mal mit den Eltern zu unterhalten, ne? Also darüber, was die Kinder gerne mögen und so weiter, was deren Geschichte ist und so weiter und auch zu den Eltern ein Vertrauensverhältnis herzustellen, also wo die Eltern mithelfen können, dabei das Kind entsprechend zu fördern. Und gerade dieser Schwerpunkt hier mit Mathematik, das finde ich natürlich super, ne? weil sozusagen, also ich meine, es gibt ja dieses Konzept Deutsch als Zweitsprache, das wird ja mittlerweile auch im Lehramtsstudium vermittelt und es gab mal so eine Nachfrage bei deutschen Lehramtsstudenten, was die eigentlich denken, was das ist, Deutsch als Zweitsprache, und dann waren die überwiegend der Auffassung, das sei irgendwas für Deutschlehrer. Ja, und das ist natürlich totaler Irrsinn, weil Deutsch als Zweitsprache ist natürlich gerade sozusagen für Mathematikunterricht ganz geeignet, weil sozusagen dafür man nur einen geringeren Code braucht, um Mathematik zu vermitteln und man dann sozusagen Sprachkenntnisse während des Unterrichts noch mitvermitteln kann. Und das wäre eigentlich natürlich perspektivisch auch was, das wird in anderen Ländern so gemacht, also wo sozusagen 5 bis 8 Jahre neben dem Regelunterricht auch noch Sprachkenntnisse im Regelunterricht vermittelt werden unter Englisch als Zweitsprache, wäre das sozusagen perspektivisch so als inklusives Sprachkonzept, könnte man das genauso machen. Wird an deutschen Schulen weiterhin sozusagen mit Sonderklassen geregelt oder mit Sonderunterricht geregelt, aber das wäre eine Perspektive, ist jetzt keine Perspektive für die Schule, aber da... Nee, klar, aber deswegen, das hat Frau Redeck ja ganz gute
Dankeschön für die Frage. Gibt es weitere Fragen, Anregungen?
In Ordnung. Also ich möchte erst mal bei der Bundesrepublik ansetzen, also wie auch der Abend ein bisschen begann. Es war ja damals ein guter Ansatz, diese ausländischen Arbeitskräfte, die gebraucht wurden, um die Bundesrepublik aufzubauen, Gastarbeiter zu nennen. Also wenn man das auch so, was der Name schon sagt, ja, wie man heute auch von Empfangskultur spricht und so, also Willkommenskultur oder so, wenn man das ein bisschen ausgebaut hätte, das wäre schon mal, da wäre es ganz in eine andere Richtung gegangen. Dann wollte ich auch noch mal sagen, eigenartigerweise habe ich überhaupt kein Problem mit ausländischen Mitbürgern, egal woher sie kommen, sondern ich bin gespannt auf diese Menschen. Und ich habe mich mal gefragt, woher das eigentlich kommt. Und dann bin ich zurückgekommen, also habe ich herausgefunden, das ging eigentlich mit der Schule los, und zwar mit der Bibel, also das Lesebuch der ersten Klasse. Und da hatten wir, es gibt ja da so den Pappband, und da gibt's ja immer noch so eine Vorklappseite, ja. Und da waren jetzt, obwohl das die DDR war, international die Nationalitäten da. Und immer pärchenweise in den landesähnlichen Trachten, ja. Und darunter auch noch die landestypischen Namen. Und das fand ich schon unwahrscheinlich spannend. Man konnte noch gar nicht lesen, aber man konnte das erst mal gucken. Und das war, wie gesagt, im Schulbuch der ersten Klasse. Und ganz am Ende, wo man dann das Buch schon durchgearbeitet hatte, in denselben Endklapptext, da war dann ein großer Kreis, und die haben sich alle angepasst und einen großen Kreis gebildet. Und da, das finde ich für diesen Abend mal sehr wichtig, wie kann man weiterverfahren oder so. Ich wünschte mir multikulturelle Begegnungsstätten für jedes Alter und auch altersübergreifend. Das scheitert manchmal schon an Räumlichkeiten. Also ich bin erst aus Weimar hierher gezogen. Da gab es schon einzelne Privatpersonen, die das mal so angedacht hätten. Aber es haben eben so wenig Leute mitgemacht. Und diese Frau hatte eigentlich die Idee, ein Haus zu nehmen und das so als kleine Pension zu betreiben mit ausländischen Mitbürgern und mit einem so ein Kommunikationssaal wie hier, wo man eben jeden Abend dorthin gehen kann, wenn man mal Lust hat und weiß, dort sind jetzt Mitbürger und ich kann immer wieder neue Leute kennenlernen. Und mit Gastronomie müsste das natürlich auch sein, um diese zu kochen und so weiter. Also das fände ich erstmal einen sehr guten Ansatz.
Dankeschön.
Was ergänzen darf, es gibt tatsächlich sowas, irgendwie, also in Augsburg gibt es ein ganz interessantes Projekt, das nennt sich Grand Hotel Cosmopolis. Und das ist tatsächlich, haben das Künstler angeregt, und das ist sozusagen eine Flüchtlingsunterkunft, die aber gleichzeitig als Hotel funktioniert. Ja, also das heißt, da kommen Touristen, die nach Augsburg kommen, man kann sich dort ein Zimmer mieten, und gleichzeitig, also das ist ein Ort des Kunstschaffens, des Tourismus und der Flüchtlinge, ja, also wo sozusagen aber nicht irgendwie gezwungen, sondern quasi auf irgendeine Form von natürlicher Weise sich Leute begegnen können.
Funktioniert das?
Ja, es funktioniert sehr gut. Das ist wirklich ein ganz interessantes Projekt.
Wie heißt es nochmal?
Grand Hotel Cosmopolis.
Gibt es weitere Fragen, Anregungen? Widersprüche.
Es mir fällt auch noch dazu, eben zu Ihrer Anfrage mit den Schülern, was ein, sprechen Sie auf alle Fälle deren Namen richtig aus. Ja, das ist ja kein Witz.
Das ist auch bei egal welchen Kindern, die haben lustigste Namen mittlerweile. Da hat man auch das Problem. Aber da reagieren sie ziemlich heftig, egal woher sie kommen.
Ich möchte auch mal ganz kurz, also ich gebe erstmal Ihnen und gut. Also ich bin Deutsche. Ich bin Deutsche mit noch einem Pass. Also ich bin binational und ich bin auch bikulturell. Aber ich bin Deutsche und ich möchte mich zu diesem Land zugehörig fühlen. Ich bin Deutsche mit Migrationshintergrund. Ein bisschen allergisch werde ich, dass mein Sohn auch noch einer ist mit Migrationshintergrund. Ich bin schon die zweite Generation. Und ich denke, jetzt ist mal gut. Also wenn ich das mal so sagen darf. Also das hatte der Meceril mal erwähnt, ne, eine Gesellschaft, die es verpasst hat, einen Teil seiner selbst zu benennen. So, und ich möchte nicht jeden Tag mich erklären müssen. Von daher, Frau Gorelick, ich kann jede Seite Ihres Buches mit unterschreiben. Vielen Dank dafür. Also das, denke ich, kennt jeder, der Deutscher ist mit einem anderen Hintergrund oder auch nicht Deutscher und zumindest hintergründig. Ich nenne uns mal jetzt Hintergrundsdeutsche, weil also diesen Migrationshintergrund, das geht mir einfach nicht mehr so leicht über die Lippen. Ich möchte auch nicht jeden Tag eine Kultur übergestülpt kriegen, wo noch überhaupt dem Gegenüber nicht klar ist, womit identifiziere ich mich eigentlich. Also wo das von vornherein vorausgesetzt wird, dass ich jetzt, ich kann mich gut erinnern, als im Iran, meine Eltern kommen aus dem Iran, die Revolution stattgefunden hat, dass ich plötzlich alleine zuständig für Khomeini war, um das auch noch zu erklären. Das war schon eine Aufgabe und eigentlich habe ich mich überall zugehörig gefühlt, bin aber immer wieder von außen darauf aufmerksam geworden, nein, so ist das nicht. Das kann jetzt eine persönliche Sache sein, aber das hat durchaus Konsequenzen und ist weiterführend. Also allein mein Nachname, Abu Talebi, ich habe da schon die abenteuerlichsten Varianten erlebt, bin ich mittlerweile schmerzfrei, stört mich nicht mehr, aber gut, Wohnungsmarkt komme ich mit meinem akzentfreien Deutsch. Ich habe im Persischen einen deutschen Akzent, also ich weiß nicht, ob es da dann Schwierigkeiten gäbe, müsste ich mal ausprobieren. Ich habe dort noch keine Wohnung gesucht. Also da komme ich auch durch. Ah, Ihr Mann ist nicht Deutscher. Gut.
Aber zwischenfragen, weil Sie sagen schmerzfrei. Wirklich schmerzfrei, also Sie haben mir eine Geschichte erzählt auf dem Arbeitsamt.
Das hatte nicht mit meinem Namen zu tun, das hatte mit meinem Äußeren zu tun. Also ich gehöre zu den salopp gesagt guten Ausländern. Ich bin auch noch mit dem Satz aufgewachsen, wir müssen immer ein bisschen besser sein, sonst haben wir hier keine Chance. Und mit diesem Satz bin ich nicht bereit, mein Kind weiter zu erziehen. Mein Kind definiert sich als Deutschen und hat da keine Probleme mit. Der wird auch manchmal von außen definiert. Ich hatte also beruflich, ich hatte Integrationskurse für den Arbeitsmarkt gemacht, für ALG-2-Empfänger. Wir hatten ein Assessment Center und wir waren der Auftraggeber. Die Sekretärin kannte mich noch nicht. Sie sah mich an und meinte, Sie müssen jetzt in den Gruppenraum, weil es ganz klar war, dass ich halt zu integrieren in den Arbeitsmarkt bin. Ich habe damit keine Probleme. Ich finde das gut, dass wir solche Regelungen haben, dass es ALG 2 gibt und so weiter. Das war nicht das Problem, aber ich habe sofort reagiert. Ich bin sofort rausgegangen. Tatsächlich. Ich habe mich also schneller vor der Tür wiedergefunden, als ich denken konnte. Ihr Vorgesetzter kam, der hat sich entschuldigt. Mit der Frau bin ich keine Freundin geworden, das ist klar. Ne? Aber da sind die Konsequenzen. Da sind die Konsequenzen, dass ich gucke dich an und du bist das und das und das trage ich weiter in meinem Beruf. Und das finden sie auf allen Ebenen und da fängt die Struktur an. Und ich finde, an der Stelle sollte man definitiv, bleibe ich pingelig. Weil genau das führt zu diesen Machtstrukturen und so weiter.
Gut, da waren noch. Hintergrunddeutsche finde ich schön.
Ist mir gerade eingefallen. Ja, ich dachte,
okay, da gab es eine Wortmeldung bei Ihnen hinten, wenn Sie.
Danke. Ich lebe seit 6 Jahren in Erfurt, komme aus der Türkei und bin eigentlich direkt aus der Türkei nach Erfurt gekommen. Aber meine Familie ist erste Generation Gastarbeiter, mittlerweile Rentner und leben in Frankfurt, in der Nähe von Frankfurt. Ich möchte ansetzen an dem Buchtitel von Ihnen, Frau Gorelick, und an der Definition in der Mitte der Gesellschaft. Der Buchtitel, Sie sprechen aber sehr gut Deutsch, das habe ich auch öfters gehört, nehme es auch als Kompliment, sehr schön, alles okay. Aber ich höre auch immer oft, wenn ich sage, ich bin aus der Türkei, Sie sind aber gut integriert. Und dieses Wort, Sie sind aber gut integriert, ich sträube mich dagegen und will dann auch schreien richtig, dass ich sage, nein, verdammt, ich bin nicht integriert. Ich werde mich auch nicht integrieren, denn ich lebe hier so, wie ich in meiner Heimat gelebt habe. Ohne einmal den Hintergrund irgendwie nachzufragen oder noch nachzuforschen, denkt man wahrscheinlich, man kommt aus einer Situation, die völlig fremd ist und in die man sich integriert hat. Und wie Frau Obiter-Lebe sagt, man ist jetzt ein guter Ausländer geworden. Und diesen ganzen Blick des, Sie sind aber gut integriert, wo ich dann sage, ich brauche die Integration nicht. Dann kommt nämlich meine Frage, bin ich dann auch gut integriert, abgesehen von meiner ganzen Sprachenqualität oder Bildungsqualität, wenn ich ein Kopftuch trage? Ha, dann wird sich wahrscheinlich die Äußerung heftig ändern. Dann wird man schon, Sie sind aber nicht so im Kopftuch, die Integration hat wahrscheinlich nicht so sehr geklappt. Dann will ich noch die Mitte der Gesellschaft. Ich lebe in Erfurt in einer gediegenen Einfamiliensiedlung. Alles ganz korrekt, strukturiert, ja, zack, 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 sehr schön, ganz ordentlich. Und ich bin als Türkin sehr positiv aufgenommen, habe gar keine Probleme an meinem Auto. Man sieht es an, dass ich keine Deutsche bin. Und an meinem Auto klebt auch eine türkische Fahne und so, gar kein Problem, alles gut. Aber wenn dann ein Nachbar kommt und meinem Mann, der Deutscher ist, eine Problematik erläutert, er weiß auch, ach, der ist ja mit einer Ausländerin verheiratet, ja, dass der entstanden ist wegen irgendeinem Grundstück, das lasse ich jetzt beiseite, und dann gesagt wird, wer weiß denn, wer da überhaupt kommt? Es sollen ja Punkt, Punkt, Punkt sein. Also die Nationalität nenne ich jetzt nicht. Was da alles mitkommt und die ganze Verwandtschaft. Und was haben wir denn hier, dass meinem deutschen Mann gesagt wird, der mit einer Türkin verheiratet ist? Da muss ich fragen, hallo, Mitte der Gesellschaft. Es ist die Problematik, dass man nicht runtersetzen darf, nur bildungsferne Familien oder das ist es nicht. Und mich wundert immer, die Deutschen reisen sehr gern und schmücken sich auch mit dieser Reise. Ich war da und ich war hier, super. Aber in der Nachbarschaft das haben zu wollen, da hat man noch seine Probleme damit. Danke.
Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen, Geschichten, Anregungen, Gesprächsstoff?
Guten Abend, ich lebe in Erfurt seit vielen Jahren. Ich bin auch Vietnamesin. Ich vermisse bei dieser Diskussion auch ein bisschen, vielleicht andersrum. Also ich bin auch im Migrationsbereich tätig und die Beispiele, die kenne ich genug, also auch Diskriminierungserfahrungen selber, aber auch von Menschen, die zu uns zur Beratung kommen. Ich vermisse auch ein Stückchen, aber positiver Seite. Ich erlebe wirklich auch beide, also negativ sowie auch positive Erfahrungen. Und ich denke, es ist vielleicht auch ein Stückchen Aufgaben für uns alle. Das heißt, wie kann man das jetzt schaffen? Also das ist, man kann auch vielleicht so von an kleinen beginnenden Begegnungen, jeder Begegnung mit anderen, mit, also wenn als ich als Migranten mit Deutscher und umgekehrt, kann sehr vielen Vorurteile abschaffen. Und das kann ich nur ermutigen. Und ich sehe eigentlich auch sehr so eine positive Entwicklung, was ich auch gern hier sagen möchte. Und im Vorab, also Wie Sie wissen, ich kenne genug Erfahrung. Also, aber das wünsche ich mir gern, dass man auch in Richtung positiv denken, was kann man tun? Also nicht nur der Staat, nicht nur Regierung, sondern auch einzelne Personen hier, also überhaupt.
Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen?
Ich würde gerne da ansetzen. Ich habe hier, also sehr viele Freunde sehe ich hier. Ich sehe zum Beispiel einen deutschen Honorarkonsul für die Türkei unter anderem. Ich habe hier einen deutsch-jugoslawischen Freund, ich habe hier eine deutsche Freundin. Weiter hinten habe ich türkische, kurdische Freundinnen, einen Freund aus Kanada. Und das ist positiv. Verstehen Sie, dass ich mit meinen deutschen Freunden über meine Erfahrungen sprechen kann und sie mich verstehen, das ist positiv. Und sobald das zunimmt, werden auch die negativen Erfahrungen abnehmen. Und daran müssen wir alle zusammenarbeiten. Und um an den Problemen arbeiten zu können, müssen wir erstmal die Probleme benennen können. Ich habe oft überlegt, ob ich heute wirklich kommen möchte und sagen möchte, das ist passiert und das ist passiert und das ist passiert. Weil ich dachte, oh Gott, ich werde ja diejenige sein, die irgendwie nur hier irgendwelche Anekdoten los wird. Und dann sitzen Marc und Lena, Gott sei Dank kenne ich sie beide auch, aber Marc und Lena als die Experten. Nein, wir müssen die Probleme benennen können. Dafür so heißt es ja auch, struktureller Rassismus heute. Aber ansonsten habe ich so viele deutsche Freunde, ja, dass ich mich immer wieder deshalb auch aufrege und sage, warum gibt es auch die anderen, die mir das Gefühl geben wollen, dass ich anders bin? Daran müssen wir alle zusammen arbeiten. Danke.
Ich meine, ich habe ja eben auch schon mal gesagt, dass ich gar nicht so unoptimistisch bin, was die Zukunft betrifft. Und selbst wenn wir mal die schlimmste Debatte der letzten Zeit nehmen, also die Debatte um Thilo Sarrazin, da muss man nochmal sagen, dass auch daran selbst positive Aspekte zu sehen waren. Ich meine, also Sarrazin, nachdem er das Buch geschrieben hat, die Kanzlerin hat sich darüber geäußert, und zwar negativ. Der Bundespräsident hat sich damals darüber geäußert, und zwar negativ. Der ist der erste Vorstand der Bundesbank, der jemals entlassen worden ist. Also das heißt, es gab ganz klare politische Konsequenzen aus diesem Buch. Und dieses Buch ist natürlich auch geschrieben worden, weil es eine neue Situation in der Bundesrepublik gibt. Ja, es gibt jetzt mittlerweile Leute, die schlicht und ergreifend ihre Privilegien verteidigen müssen dagegen, dass sie sozusagen in Konkurrenzsituationen plötzlich sind. Ja, dass es eben nicht mehr nur noch den Gemüseverkäufer türkischer Herkunft gibt, den Thilo Sarrazin uns gerne sozusagen als einziges produktives Mitglied stellen würde, sondern dass es auch Ärzte türkischer Herkunft, russischer Herkunft und so weiter und so weiter. Ja, also das heißt, die Migrationsgesellschaft ist Leuten wie Sarrazin näher gerückt, oder Akif Pirinci auch, ja, der jetzt als abgehalfterter Schriftsteller gegen Frauen und Schwule und andere Kanaken hetzt. Ja, also irgendwie, das ist ja ganz klar, sozusagen, dass da eine Konkurrenzsituation trifft. Und ich war kürzlich mal, das war ganz lustig, mit einer Freundin bosnischer Herkunft unterwegs, und die hatte 15 andere Freundinnen dabei, die alle Migrationshintergrund hatten und alle studierten von Maschinenbau bis irgendwie Zahnarzt und so weiter und so weiter. Und dann dachte ich wirklich so, also so, Thilo Sarrazin hat echt Grundangst zu haben.
Dennoch hat sich, also das muss ich bin auch eigentlich ein grundoptimistischer Mensch, möchte trotzdem hier nochmal anfügen, dass das Buch von Thilo Sarrazin sich, ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber fast 2 Millionenfach verkauft hat und das meistverkaufteste Sachbuch seit der Bibel, glaube ich, in diesem Land war.
Mit diesen fast positiven Aussichten, oder gibt es noch eine letzte?
Ich bin Bernhard Weilke, stellvertretender Vorsitzender vom Seniorenbeirat der Stadt Erfurt. Und im Rahmen der interkulturellen Woche hatten wir gestern Abend eine Veranstaltung, die sich mit Rumänien beschäftigt hat. Wir hatten eine Kapelle dort, die rumänische Musik gespielt hat. Diese Familie, die da Musik gespielt hat, hat über ihr Land berichtet. War äußerst interessant. Wir haben jemanden gehabt, der von dort kommt. Wir haben nicht einen Touristen gehabt, der über Bulgarien uns was erzählt hat oder Rumänien erzählt hat, sondern wir haben Menschen gehabt, die dort wohnen, die dort leben. Und ein Mitglied dieser Kapelle, die dort gespielt hat, war ein Roma. Wir hatten vorhin schon öfters von denen gespielt. Also ein studierter Musiker. Nicht ein Zigeuner, wie man immer sagt, in einer Zigeunerkapelle, sondern ein Musiker, der da rechtlich das studiert hat. Und sowas hilft, Vorurteile abzubauen. Wir haben dann auch noch rumänische Küche genossen und haben uns dann unterhalten können. Was uns gefehlt hat, war ein größeres Publikum. Und das ist das, was mich traurig gemacht hat. Es war so viel Essen gekocht worden, wir hätten die doppelte Menge von Besuchern beköstigen können. Aber diese Veranstaltung hat keine Resonanz in der Presse gefunden, obwohl wir geschrieben hatten. Also sowas, wo miteinander gelebt wird, müsste mehr Öffentlichkeit erfahren, um eben Vorurteile abbauen zu können. Danke.
Jetzt hatte ich schon zur Schlussrunde angesetzt, aber solange das Mikrofon noch wandert, sind wir dabei.
Eine Sache, das ist jetzt, ich wollte gerne über dieses positive Bild, also ich bin größtenteils meines Lebens in diesem Land aufgewachsen. Ich habe auch den Vergleich und ich möchte auch hier sein und ich sage, ich finde das toll. Ich lebe als Deutsche hier in Deutschland in einem demokratischen System und das weiß ich sehr wohl zu schätzen. Und es sind sehr viele Dinge, gerade in den letzten 14, 15 Jahren passiert, das darf man nicht vergessen, sei es jetzt eine Änderung in der BAföG-Regelung und so weiter, dass wir hier sitzen und diese Diskussion haben, das war ein Prozess. Also mir geht das manchmal zu langsam. Ich hätte das Ganze ein bisschen schneller, aber ich finde durchaus, dass sehr viel Positives passiert ist. Und ich finde es trotzdem wichtig, dass man die anderen Sachen benennt, dass man auch das Wort Rassismus ruhig in den Mund nehmen darf. Ich weiß noch, wie reihenweise meine Professoren zusammengezuckt sind, wenn ich gesagt habe, ja, ist aber Rassismus. Und ich da gar nicht jetzt die gesamte deutsche Vergangenheit damit gemeint habe. Und von daher finde ich das wichtig, dass wir da eine weitere Kommunikationskultur schaffen, dass wir darüber ins Gespräch kommen, dass wir die Dinge auch benennen und auch benennen, wo wir anfangen zu differenzieren und zu sagen, nee, das ist nicht zugehörig, das ist fremd, ohne, also andere Personen auch kulturalisieren, ohne erstmal zu gucken, wie die sich überhaupt selber sehen. Also das möchte ich nochmal erwähnen. Wir sind da auf einem ganz guten Weg und gerade die letzten 15 Jahren ist in meinen Augen sehr, sehr viel passiert.
Dankeschön für das Schlusswort. Das heißt aber nicht, dass es das letzte Wort ist, sondern Sie können und sollen und wollen oder gar weiter noch hier diskutieren, denn es gibt hier noch Wein, Bier, Wasser zum Plaudern. Danke, dass Sie da waren. Danke, dass Sie mit uns gestritten haben und Ihre Geschichten erzählt haben. Und wir können jetzt hier noch gemeinsam, glaube ich, weiter diskutieren, weiter streiten. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und für den angenehmen Abend. Vielen Dank.